Ja, meine sehr verehrten Damen, darf ich sagen, beim aktuellen Stand der Dinge, wir wollen beginnen, auch heute pünktlich. Ich muss allerdings dann hoffen, dass noch einige dazukommen, weil ich dann am Schluss jetzt wieder durch die Anfangsschwierigkeiten einige Dinge Ihnen erzählen muss oder will. Nochmal organisatorische, es gibt Literaturliste, es gibt dann nochmal ein Thesenpapier, das dann ausgeteilt wird, was diejenigen, die in Schaffhausen waren, schon kennen. Und es gibt schon den Hinweis, darauf, dass die nächste Vorlesung als eine Führung von Thomas Hensel abgehalten und durchgeführt wird im Wallraf-Richartz-Museum. Bitte seien Sie dort um 10:30 Uhr im Foyer. Wallraf-Richartz-Museum, das neue, von Ungers gebaut, hier neben dem Rathaus inmitten Kölns. Dort gibt es diese Ausstellung Wettstreit der Künste von Dürer zu Daumier. Das ist ein Thema, das uns ja auch beschäftigt hat, nämlich der Paragone, der Wettstreit der Künste. Das ist so etwas wie ein heimlicher Unterstrom unserer ganzen Erörterungen, auch in dem Semester, nämlich. Wie positioniert sich die Kunst als Lebensform im System der Wissenschaften, im System des Alltags, im System der Technologie? Und das hat eben sehr viel damit zu tun, was angestoßen durch Leonardo da Vincis Traktat über die Malerei an Argumenten vorgetragen worden ist. Also welche Künste sind nobler als die anderen, welche haben mehr Bedeutung? Und wir kennen die Theorie, ich habe es Ihnen hier vorgetragen in ziemlich vielen Verzweigungen. Und nun hat offensichtlich ein sehr kunsthistorisch versierter und guter Kurator im Wallraf-Richartz-Museum versucht, dem Wettstreit der Künste auch Manifestation zu zeigen. Eben mit Werken von Dürer bis Daumier, das heißt eben von Anfang des 16. Jahrhunderts, als diese Thesen von Leonardo da Vinci zirkulierten in den Künstlerkreisen, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, als Honoré Daumier, der ja Maler war und auch als Bildhauer gearbeitet hat, sich dann entschieden hat, in die Lithografie zu gehen, also in die Bildpublizistik der Massenmedien, also die angestammten Bereiche der Kunst verlassen hat und dann visuell bildende Karikaturen publiziert hat. Also diese Ausstellung ist sehr lohnend und Thomas Hensel ist ein Spezialist, der natürlich wieder seinen Lieblingsanknüpfungspunkt Dürer dort glücklicherweise wiederfindet, sei ihm aber gegönnt, dann beseelt ihn das so richtig. Und abgemacht ist auch, dass er Ihnen dort etwas über die Geschichte der Kunstmuseen erzählt, was dann dazugehört. Also das sage ich Ihnen jetzt schon, damit sich das dann vielleicht von Mund zu Mund auch wieder so streut, dass die anderen, die heute nicht hier sind, das auch wissen. Ansonsten sind Sie dann halt vielleicht auch selber schuld. Gut, das ist das nächste Mal. Die anderen Dinge wegen der Arbeiten und noch der Literaturliste, das würde ich gerne dann am Schluss machen mit Blick auf die Uhrzeit und jetzt gleich beginnen. Ich hatte Ihnen ja versprochen, noch eine Betrachtung zu machen zur Minimal- und Konzeptkunst, das heißt zu dem, was wir in Schaffhausen sehen konnten, vertiefend. Das letzte Mal habe ich ja ganz absichtlich die Geschichte der Kunstausbildungen dazwischen geschoben, mit vielen Gründen, dass ich das getan habe, weil wir unseren Stoff nicht linear, sondern problemorientiert aufbauen und weil eben diese Betrachtungen zu den Geschichten der Kunstakademien durchaus im Hintergrund des Selbstverständnisses jedes Künstlers im 20. Jahrhundert eine ganz bedeutsame Rolle spielt. Wir hatten ein paar Tendenzen ja festgestellt, wenn ich kurz zurückkommen darf darauf, um Ihnen das nochmal sozusagen mnemotechnisch zu vertiefen und zu verankern. Also, dass das Gedächtnis arbeitet ja mit Widerhaken. Einen solchen wollen wir einschlagen. Und Sie sind natürlich herzlich geladen, allfällige Fragen oder Kommentierungen zum Thema hier vorzubringen. Gründung der Kunstakademien Giorgio Vasari, Sie hatten das auf dem Blatt, im Jahre 1563 in Florenz, Accademia del Disegno, Disegno als Einheit von Kunst und Gestaltung entwerfen, zeichnen, entwerfen. Das heißt, auf Anfang an, wichtig, wenn Sie das wissen, Die Senior wurde dann zwar sehr viel später auch irgendwie mit Design übersetzt, aber eigentlich meinte man die Senior als Concetto, als Kunst des Entwerfens. Sei es für Kunst, für Architektur, für Bildhauerei, für Design, Gestaltung, Produkte, Städtebau, was auch immer. Die Senior entwerfen. Es beginnt bei den Konzepten. Concetto, Konzepte. Und wenn wir im 20. Jahrhundert dann wieder eine Kunstströmung sehen, Conceptual Art oder Konzeptkunst, dann muss das etwas damit zu tun haben, auch wenn die Künstler das aus anderen Gründen so nennen. Darauf werde ich dann gleich noch eingehen. Also das ist sozusagen der erste Schritt. Wieso wird das gegründet im 16. Jahrhundert? Weil es keine die Künstler übergreifende, verbindliche Kunsttheorie und Kulturpolitik mehr gibt, wegen der Plünderung Roms, Il Sacco di Roma 1525, wegen des Schismas, der Spaltung der Kirche, wegen der ganzen regionalisierten Kriege, die geführt werden in Europa. Und erst im Ausgang des Konzils von Trient, des sogenannten Tridentinischen Konzils, das in den 1560er Jahren nach 15 Jahren Beratung zu Ende geht, gibt es wieder eine einheitliche Kunstpolitik, deren Stilausprägung man dann den Namen Barock verleiht. Und dort werden die Künstler im Verbund wieder im Schoß der Kirche beauftragt mit Planungen und Ausführungen großen Stils. Gian Lorenzo Bernini und die Umgestaltung Roms ist der Höhepunkt dieser ganzen Angelegenheit. Zu der Zeit, wo Gian Lorenzo Bernini den Platz vor dem Petersdom zu Ende baut, die Kolonnaden sind ja von ihm, plus die ganze Stadt Rom in einen Prozessionszug, in eine Kulisse für einen Prozessionszug mit verwandelt, arbeitet jeder Künstler, der in Rom lebt, im Atelier von Gian Lorenzo Bernini. Davor, die Jahrzehnte davor, gibt es den für uns sehr viel interessanteren Zustand der Heterogenität, der Vielfalt, der Singularität. Die Künstler machen, was sie wollen. Sie können nur machen, was sie selber vertreten, weil es eben auf sie ankommt. Das wurde dann Manierismus genannt. Manierismus. Von Maniera, die Handschrift. Jeder einzelne Künstler ist an seiner Handschrift zu erkennen. Er ist ein Individuum. Es ist übrigens kein Zufall, dass von dort die ersten dann später relativ bekannt werdenden Tagebücher und Schriften von Künstlern zirkulieren aus dieser Zeit. Also das ist der Grundzusammenhang. Giorgio Vasari gründet eine Schule des Entwerfens, um die Künstler für die Aufgaben der Machthaber zu sozialisieren. Und diese Orientierung auf die Ästhetik der Macht begleitet die Kunstakademien über die Jahrhunderte, inklusive Bauhaus, übrigens als ein Versuch im 20. Jahrhundert den Anschluss an die Massenproduktion zu finden oder gar die Massenproduktion unter Kontrolle zu bringen. Das führt ja zur peinlichen Fußnote, die keine Fußnote vielleicht ist. Das Bauhaus ist ja ein Mythos geworden, der damit zu tun hat, dass es nur wenige Jahre existiert hat und dass es sich sein Programm nicht realisieren konnte. Das war sehr zuträglich. Das Bauhaus wurde ja nach 14 Jahren Existenz geschlossen. Also die Kunsthochschule wäre ja auch aufgefordert, über radikale Überlegungen zur Lebensdauer solcher Institutionen tatsächlich nachzudenken. Ich meine das nicht polemisch, sondern institutionenorientiert. Wie kann man eine innovative Kunsthochschule, ob jetzt mit Design, Medien oder Architektur, aufrechterhalten, wenn man weiß, dass die Bürokratie, die jede Institution erfordert, ja nicht dazu da ist, die Probleme zu lösen, sondern die Problemreduktion auf einem tiefstmöglichen Niveau zu halten. Das heißt, mit Routinen die Dinge in die bestehenden Formen zu gießen. Das ist ein außerordentlich schwieriges Problem. Wie kann eine Institution zu einem lebendigen Organismus sich dynamisieren und wo wird sie sozusagen ritualisiert auf einem Status quo? Was nichts gegen die Qualität heißt, aber mit diesem bestimmten Aspekt der Lebendigkeit, der Gegenwärtigkeit konfrontiert ist. Ich sage das deshalb, weil die ursprüngliche Akademie von Vasari natürlich eine auf den Augenblick orientierte Institutionengründung gewesen ist, die aber dann eine Geschichte von Gründungen freigesetzt hat, die dann natürlich nicht mehr auf dem Augenblick, auf dem präsentischen, auf dem Gegenwartsdenken beruhten, sondern die eben dann konterkariert oder oppositionell bekämpft wurden durch vielerlei Gründungen, die genau dieses wollten. gegenwärtig sein. Nicht die alten Routinen fortschreiben, gegenwärtig sein. Und dort hatten wir gesehen, dass es also als erstes Gründung der Akademien im Manierismus durch Vasari, stilprägend, institutionenprägend, zweitens, das habe ich nur gestreift, Gründungen von polytechnischen Schulen durch den Wissenschaftsprozess im Absolutismus, also richtiges Ingenieurwissen, polytechnisch basiertes Wissen in solchen angewandten Schulen, das war außerordentlich wichtig im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Parallel dazu werden die Kunstakademien institutionalisiert als aristokratisch kontrollierte, ästhetische, fabrikähnliche Produktionseinheiten für den etablierten Geschmack mithilfe der kontrollierten Salons einmal im Jahr und so weiter. Und da regt sich drittens ein großer Widerstand zur Zeit um 1800 der europäischen Romantik. Goya zum Beispiel sagt, oder auch Goethe, der Künstler darf keinen Normen folgen, er muss das verantworten aus sich selbst, was er tut. Goya sagt, nur das, was aus der eigenen Inspiration hervorgeht, ist wert, Kunst zu werten, nicht das, was man lernt als Routinen. William Blake in England wettert gegen Joshua Reynolds Präsidentschaft der Akademie, eben auch mit dem Hinweis darauf, dass die Akademien verbilden. Und tatsächlich kann man heute, von heute aus schon auch sagen, dass wir ernsthaft nachdenken müssten, eigentlich nicht über die Verbesserung der Ausbildung, sondern wo man auch bestimmte Dinge verlernen könnte. Also sozusagen die, genau im Sinne der Moderne von Goya und Cézanne und so weiter, die Primitivierung der Formen, die Entdeckung einer gewissen Unbeholfenheit, die ästhetisch interessanter ist als die perfekt ausgeführten Problemlösungen. Gerade in der Architektur des 19. Jahrhunderts wurde das ja bis zur Erstarrung festgestellt, dass eben die Architekten ständig Beaux-Arts produzierten, also schöne Kunst im Sinne des Klassizismus, und dass sie an den Aufgaben vollkommen vorbeigingen. Das heißt, als Gegengeschichte zur Ästhetik der Macht gibt es immer wieder Initiativen zur Situierung der Gegenwärtigkeit, der Aktualität, des Präsentischen, der Präsenz und so weiter. Also das ist ein Konflikt, der dann im 19. Jahrhundert dazu führt, dass durch die Massenproduktion, die Industrialisierung, es sich zeigt, dass die damaligen Kunstakademien in keiner Weise in der Lage waren, auf die aktuellen Herausforderungen der Zeit zu reagieren. Sie wurden also immer reaktionärer, immer obsoleter, veralteter, unbrauchbarer in ihrer Geschmacksbildung. Es gibt eine der seltenen Ausnahmen, ist die Hochschule für angewandte Kunst in Wien, die ja gegründet wurde gegen die damals schon existierende Akademie der Künste. Die ist 300 Jahre alt, die Hochschule für angewandte Kunst ist 130 Jahre alt, und wurde damals gegründet für die innovativen historistischen Bauten der Ringstraße und waren dann das Forum für die Wiener Werkstätten und die Reformbestrebungen im Kunsthandwerk. Und dort hatten wir ja gesehen, ist das Problem eben die Massenproduktion und mit welchen Initiativen man jetzt die Massenproduktion verbessert, statt wie Arts and Crafts in England oder auch die Wiener Werkstätten zunächst maschinenfeindlich zu sein und zu sagen, wir müssen zurück auf die handwerklichen Originale, die zwar formal außerordentliche Qualitäten haben, die aber die Massenproduktion nicht mal berühren, denn diese solitären Stücke können sich nur die allerreichsten Leute der damaligen Zeit leisten, wie zum Beispiel die Familie Wittgenstein in Wien. Also das hatte ich Ihnen alles erzählt, das war jetzt nochmal eine komprimierte Fassung, vielleicht jetzt in der komprimierten Fassung etwas allzu konzentriert, aber ich hoffe, klar geworden doch, in welchen Schritten sich dieses entwickelt. Gibt es dazu Fragen? Sie wissen schon, dass es sinnvoll ist, die Dinge nochmal geistig durchzugehen unter der Woche und dann wirklich mit Fragen aufzuwarten. Ja? Das muss nicht sein, aber für mich heißt das immer, wenn Sie das nicht tun, dass meine Darlegungen klar sind. Wenn Sie die kybernetische Kontrollinstanz nicht wahrnehmen, dann sind sie selber schuld. Also das muss ich leider so sagen. Wenn sie das nicht steuern, wenn sie Dinge nicht verstehen, ist das ja logisch und hat dann vielleicht auch mit den Unklarheiten meiner Darlegung zu tun. Wenn sie es aber nicht sagen, sodass wir nochmal das klären können, dann vergeben Sie sich einer Chance. Wir sind hier in einer Ausbildungssituation und nicht in einer monolinearen Performance. Ne? Das soll schon klar gemacht werden. Also weshalb habe ich Ihnen diese Geschichte erzählt über die Kunstausbildungen? Weil ich hatte natürlich auch noch gestreift diese Geschichte, dass es sehr viele Künstler-Selbstorganisationen gab, gerade seit dem 19. Jahrhundert, zum Beispiel die Kunstvereine oder auch die Sezessionen, die ganzen Künstlergruppen, die eigene Orte suchen für ihre Ausstellungen. Auch das ist ja etwas, was zunimmt. Was ist der Ort der Kunst? Man sucht neue Orte. Ich kann mich gut erinnern an die Gruppe, die hier als, nicht Diplomarbeit, aber als Präsentation ihrer Diplomarbeit Housing gemacht hat, im damals noch nicht wieder neu eingerichteten 4711 Areal. Über 2 Wochen fanden dort alle möglichen Unternehmungen statt, Leute, die erfundene Spiele präsentiert haben, es gab Diskussionsrunden, Vorträge, es gab Musik, es gab Essen etc. Auf über 14 Tage wurde ein Ort als Kunstort sozusagen benutzt. Also auch das steht auf dem Hintergrund dieser Künstler-Selbstorganisation, wo man ja nicht unbedingt in bestehende Institutionen rein will, weil das ja auch immer etwas bedeutet, Moment, nur um den Gedanken fertig zu machen, wenn man einfach, sagen wir, in Galerien geht, Galerien müssen vom Verkauf leben eigentlich, das heißt, sie haben Kunden oder ja, verkaufen an Kunden, später die Sammler, die dann ausreichend gute Sammlungen zusammengetragen haben, werden irgendwann diese Objekte ins Museum bringen oder noch mehr, was leider eine Zeiterscheinung ist, versuchen, Museen zu gründen. Das heißt, in letzter Instanz steht beim aktuellen System der Galerien und so weiter der Sammlung immer die Musealisierung. Das heißt, dass die besten Stücke der Gegenwart im Museum, das in der Zukunft die Vergangenheit sammeln wird, die herausragenden Stücke eines Zeitgeistes der Gegenwart sammeln. Und das scheint den vielen Künstlern einfach zu beschränkt. Ja, das ist eine ganz einfache Idee, das ist auch nicht gemeint, ich muss das, weil das manchmal so schroff klingt, ich meine damit eigentlich einen ganz simplen Tatbestand. Also ich habe es gesagt, das ist richtig, die Kunstvereine sind eigentlich überholt. Weshalb? Die Kunstvereine wurden gegründet Ende des 19. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, unabhängig und zum Teil inspiriert voneinander an verschiedensten Orten, eben weil die Kunstsituation damals ausbildungsmäßig über die Akademien lief. Die hatten eigene Ausstellungen, es gab die Salons kontrolliert in Frankreich und die Musealisierung war ganz historistisch eingeschworen, sodass man spätestens bei den Impressionisten, da beginnt das nämlich, keinen aktuell etablierten Ort mehr findet, um Gegenwartskunst zu zeigen. Also Gegenwartskunst, dezidierte, neue, noch nicht etablierte Kunst. Und auf diesem Hintergrund bilden sich Kunstvereine. Kunstvereine sind eigentlich Zusammenschlüsse erstmal von Künstlern, aber mehr noch von an genau dieser Kunst interessierten progressiven Bürgern. Die aktuelle Kunst damals, die Gegenwartskunst, wird gesammelt von progressiven Industriellen und Leuten, die nach 1870 mit modernen Unternehmungen erfolgreich geworden sind. Thyssen zum Beispiel. Also das sind so die ja nun wirklich dezidiert auch solche Dinge gesammelt haben. Oder noch mehr die Familie Reinhardt in der Schweiz, in Winterthur, die Maschinenindustrie. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben. Das waren aber eben wenige. Und die sahen, dass die Künstler nicht ausstellen konnten in den Museen. Es gab auch damals noch keine Museen für Gegenwartskunst. Das gibt es ja jetzt bereits auch in der Bezeichnung, ja, als Reaktion darauf. Und in diesem Zusammenhang waren diese Vereinigungen, die dann zu Kunstvereinen führten, wichtig. Kunstverein, das war die Vereinigung der progressiven Künstler und Bürger, die an dieser Kunst interessiert waren, zahlten Jahresbeiträge, kriegten dafür oder konnten Jahresgaben kaufen und die suchten sich einen Ausstellungsort. Ganz berühmt ist das Sezessionsgebäude in Wien beispielsweise. Ja? Das war das eigene Gebäude für die Sezession, wo Gustav Klimt dann seinen gloriosen, berühmten Beethoven-Fries malte, natürlich auch wieder gesponsert von Wittgensteins. Aber das kann auch sehr viel bescheidener gewesen sein. Wichtig war einfach, dass zum ersten Mal eine Institution geschaffen wurde, die in Regelmäßigkeit aus eigenen Kräften sich finanzierte, um die neue Kunst zu zeigen. Und es gab kaum andere Galerien. Das heißt, der Kunstverein war der einzige Ort der öffentlich präsentierten, unabhängigen Möglichkeit, Gegenwartskunst zu sehen. Der einzige. Und genau deshalb habe ich gesagt, sind eigentlich Kunstvereine in ihrer angestammten Funktion heute überholt. Denn die Dichte von Galerien, die es gibt, die haben ja genau diese Funktion übernommen. Dadurch, dass der Käuferkreis und das Interesse sich etabliert hat, nicht zuletzt durch die erfolgreiche Arbeit der Kunstvereine, ist diese angestammte Funktion eigentlich überholt. So meinte ich das mit, die Kunstvereine haben keine identische Berechtigung mehr wie damals. Das heißt, die Kunstvereine sind jetzt eine Adresse neben anderen. Die Museen machen ja auch Gegenwartskunst. Es ist ja auch so gewesen, dass die Museen also Dinge zeigen, die in der Kunsthalle gezeigt wurden oder in den Kunstvereinen, das ist egal. Das Hamburger Museum heißt ja Hamburger Kunsthalle, merkwürdigerweise, nur als ein Beispiel. Und dass gleichzeitig in Ausstellungen der Kunstvereine historische Ausstellungen gezeigt wurden, die ins Museum gehören, eigentlich. Also das ist alles eine Verschiebung der letzten 15 Jahre, die zeigt, dass diese Ausstellungsorte gleichwertig geworden sind. Und was wir gesehen haben in Schaffhausen, ist ja nun ein Beispiel, das ist eigentlich die beste, wirklich großartigste, weltweit großartigste Ausstellung von Minimal Art und Konzeptkunst. Das ist aber nicht ein staatliches Museum gewesen, sondern es ist aus Sammlungen hervorgegangen. Also auch wieder ein musealisierbarer Ort mit einem bestimmten Konzept, der eigentlich so aussieht wie eine ganz radikal klare, unabhängige museale Stiftung des Staates. Das ist es aber nicht. Ja, bitte. Ja, Vermittlung, nein, Verkauf. Ich meine, das ist oft so gewesen, also das müsste man von Ort zu Ort unterscheiden. Ich bin da auch nicht der empirische Kenner all dieser Zusammenhänge, aber es ist klar, es wird Kunstvereinsausstellungen zeigen Werke, die vermittelbar sind an Sammler. Also das sind ja nicht eigentliche Verkaufsausstellungen, mit Ausnahme der sogenannten, ich weiß, es gibt es aber hier in Köln nicht, aber zum Beispiel in der Schweiz, wo ich das kenne, gab es bei allen Kunstvereinen und Kunsthallen Weihnachtsausstellungen. Und diese Weihnachtsausstellungen, die waren übrigens auch juriert. Ja? Das waren auch Auswahlen, da wurde eine unabhängige Jury gebildet. Ich bin übrigens auch einmal angefragt worden, ob ich das in Basel, was die prominenteste ist in der Schweiz, tun würde, Weihnachtsausstellungen jurieren. Dann habe ich gesagt, ich mache es nur, wenn ich es alleine machen kann. Denn dieses in Kollektiven etwas auswählen, das finde ich kindisch und absurd und blöd. Also entweder man traut mir das zu, die Auswahl zu rechtfertigen, oder man lässt es, dann hat man es natürlich gelassen. Insofern habe ich keinen Einblick, wie eine Jury dort arbeitet. Aber das ist juriert, ausgewählt. Man muss sich bewerben mit ein paar Werken, dann werden die Künstler ausgewählt. Und das ist dann eine dezidierte Verkaufsausstellung, ja, von vornherein. Das weiß man und da kleben die Punkte und man kauft und man holt die Stifter, die Sammlungen, die Banken, die auch Kunstbeauftragte haben. Übrigens mehrere Banken dieselben, das sind dann also quasi monopolistische Strukturen im Hintergrund, die dort mit natürlich Lieblingskünstlern und so, das weiß man alles. Aber sonst sind das Ausstellungen, die primär das Ziel haben, Werke, Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren. Die sind aber gleichzeitig oft eben verkäuflich. Aber das ist nicht das primäre Ziel. Die Kunstvereine selber finanzieren sich durch Jahresbeiträge, das heißt durch die Mitgliedschaften und durch eben sogenannte Jahresgaben, die diese Mitglieder zum Vorzugspreis kaufen können. Dadurch finanziert sich die Institution inklusive der Ausstellungen und die Künstler hoffen natürlich heute dann, wenn sie Kunstausstellungen in Kunstvereinen und wichtigen Orten machen, dass das für ihre Biografie sehr, sehr wichtig ist und oder dass sie vielleicht auch direkt mal was verkaufen, was dann in eine Sammlung geht. Das ist alles möglich. Sind weitere Fragen dazu? Also heute ist die Situation eben so, dass im Grunde Galerien, Kunstvereine und Museen inhaltlich alle die identische Aufgabe haben und dass sich aber die Möglichkeiten auch anders profilieren. Ich meine zum Beispiel Kaspar König, der jetzt Direktor ist des Museums Ludwig, ist eigentlich ein Kunsthallenmacher. Das ist eigentlich kein Museumsdirektor. Das ist ein typischer Vertreter der Gegenwartskunst. Deshalb ist es, das ist auch übrigens meine Meinung, besonders interessant, so jemanden mal in einer Direktion agieren zu sehen, die sonst nur promovierten Kunsthistorikern vorbehalten ist. Kaspar König hat ja nichts studiert, auch nichts abgeschlossen im Übrigen. Das heißt, er hat ein ganz anderes Profil eines Machers, der dezidierte radikale Gegenwartskunst ausstellt. Und dass das jetzt in einem Kunstmuseum ist, zeigt auch wieder von der Seite, dass die Grenzen ins Fließen kommen. Letztlich spielt das dann keine Rolle mehr, aber das macht es eben schwierig, das muss ich jetzt doch in Klammerbemerkung natürlich dazu sagen, das macht es dann schwierig, bestimmte Unterstützungen noch mobilisieren zu können. Zum Beispiel der ganze aktuelle Zirkus um die Gebäulichkeiten des Kunstvereins. Ich weiß nicht, wie weit Sie das mitbekommen. Ich habe dort zum Beispiel diese letzte Petition nicht unterschrieben, weil ich es einfach nicht mehr vertretbar fand, dass nachdem man alle Planungsprozesse verschlafen hat, das sagt man natürlich nicht so, inhaltlich bin ich vollkommen dagegen, dass der Kunstverein diese neuen Räume beziehen soll, aber dieser Surplus, dass man sagt, der Kunstverein, nicht wahr, diese idealistische Vereinigung der unabhängigen Förderer der Gegenwartskunst werden mal wieder misshandelt, typisch, wir zählen nichts und so, das halte ich nicht mehr für eine angemessene Beschreibung der Bedeutung dieser Positionen in der Gesellschaft. Also das ist noch so, da zehrt man noch vom Erbe, das hätte man genau früher sagen können. Oft waren die Kunstvereine ja nun wirklich Exponenten ganz mutiger Dinge, zum Beispiel in Hamburg Durchsetzung des Expressionismus, also der später verfemten Kunst. Viele hatten dezidiert politische Funktionen in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist alles klar, aber heute ist das sehr, sehr schwierig. Es gibt halt die Institutionen und die sind eine Stimme an einem identischen Konzert. Weitere Fragen? Gut, dann lassen Sie uns jetzt versuchen. Ich muss zwei kleine Sachen noch sagen zur Überleitung. Das eine ist, diese Geschichte der Kunstausbildungen liefert meiner Meinung nach eine Hintergrundsmatrix, ähnlich wie der Paragone, der Wettstreit der Künste, einfach einen unbewussten Subtext bildet, eine Hintergrundfolie, auf der man bestimmte Dinge ordnet. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie stark das im Bewusstsein der Einzelnen ist. Ein Paragone ist eine Struktur, da situiert sich die Kunst grundsätzlich drin. Ob ihr das klar ist oder nicht, ist eine untergeordnete Fragestellung. Und ganz ähnlich ist es bei den Kunstausbildungen, nämlich die Frage, wie weit können denn Institutionen jeweils avancierte Gegenwartsprobleme bearbeiten und jeweils neue Technologien integrieren in konzeptueller Hinsicht. Das ist die ganz entscheidende Frage. Da schlagen wir uns ja auch mit einem Modellversuch rum. Was heißt es heute, Künstlerin oder Künstler zu sein in einer solchen digitalen Megamaschine? Heißt das, dass man im Grunde selber Maschinen bauen können muss, weil zum Anspruch des Künstlers, der Künstlerin nämlich gehört, dass man die Dinge beherrscht, mit denen man etwas herstellt? Das heißt, vom Künstler erwartet man merkwürdigerweise, da kann man auch drüber nachdenken, mehr Kontrolle der eigenen Produktionsmittel als von jemand anderem. Ja? Künstler sind eben nicht Angestellte. Beim Angestellten reicht es zu sagen, oh, Befehlsnotstand, Ausführung, befohlen haben es andere, was die damit wollen, weiß ich nicht. Wir machen einfach hier diesen Teil, wir stempeln das Formular links oben und biegen es um und reichen es weiter. Das geht nicht beim Künstler. Was heißt das jetzt bezogen auf neue Technologien? Kann man diesen Anspruch aufrechterhalten? Konnte man ihn aufrechterhalten in der Fotografie? Konnte man ihn aufrechterhalten im Film? Ich kann mich erinnern, das gab ja mal einen Streit zwischen Film und Video zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass Jean-Luc Godard gesagt hat, ich finde kaum mehr einen Kameramann, der die Ariflex oder die Bolex richtig hält und versteht und bedienen kann. Also sind dann andere Kameratypen. Wie weit jetzt das stimmt, das spielt ja gar keine Rolle. Also was können die denn machen damit? Gibt es dort als Künstler, Bildgestalter eine Möglichkeit, diese komplexen Apparate noch zu verstehen, sodass man sie in spezifischer Weise nutzt? Oder muss man diesen Anspruch einziehen? Ja? Wie war das damals mit den Technologiekenntnissen? Man weiß ja in der Architektur, dass dass diese Divergenz zwischen Ingenieurwissen, konstruktivem Wissen, also Naturwissenschaften eigentlich, und Gestaltung extrem weit auseinander geht. Schon eben seit mindestens 100 Jahren, weil die entwerfenden Architekten der schönen Akademien das nicht kannten, diese Ingenieurkenntnisse, das waren dann halt andere, die dafür sorgten, die modernen Architekten genau dieses beerben wollten, zu neuen Formen herausbilden. Also da kennt man das Problem auch, dass einfach durch die Kenntnisse in bestimmten Bereichen, Technologie, angewandte Naturwissenschaften etc., das so komplex wird, dass man sich überlegen muss, ob der Künstler kooperativ arbeitet oder einfach nur dekoriert, also verschönert, eine Logistik, die er selber nicht mehr kennt im Einzelnen, oder was denn dort eigentlich das Verständnis ist. Also die Frage ist, war das bei der Fotografie schon so, vorher bei der Lithografie, wie war es in der Architektur mit den Naturwissenschaften, wie ist es mit Fernsehen, Television und wie ist es dann mit Computer? Die Maschinen werden ja komplexer und auch komplizierter. Das ist die entscheidende Frage. Und deshalb ist die Frage natürlich auch an die Kunstausbildungen, ob denn die möglicherweise diese Kenntnisse zur Verfügung stellen können und wie das geht, ob das geht über problemorientiertes Verstehen und Entwerfen oder ob das einfach so additiv zu verstehen ist als polytechnische Ausbildung an Apparaten. Und damit wären wir wirklich bei der unmittelbaren Aktualität unserer Konstruktion hier angelangt. Mit dieser Fragestellung, die aber eine ist, die über Jahrhunderte wächst. Und die Frage ist auch, kann man jetzt heute auf dieser Fragestellung mit ähnlichen Mitteln reagieren, wie man das früher meinte, tun zu können? Oder verändert sich grundlegend etwas im Kunstcharakter, im Kunstanspruch, im Verhältnis der freien und der angewandten Künste? Ja.
Dass sie noch nicht mal nur kooperieren und Dinge ausführen lassen, sondern dass der ausführende Handwerker sogar die Ästhetik auch prägt.
Ja, vollkommen richtig. Also zum Beispiel, das trivialste Beispiel ist ja Photoshop. Wenn Sie Photoshop benutzen, benutzen Sie eben nicht ein neutrales Werkzeug, sondern Sie benutzen ein vorformatiertes Werkzeug, das Ihnen eine ganz bestimmte Ästhetik aufzwingt. Und von Künstlern erwarte ich, dass sie das erstens bemerken und dass sie das zweitens stört und dass sie dann drittens überlegen, was man damit machen kann oder dagegen machen kann. Aber das ist ganz eindeutig so, wie schon, wäre so ein Kernsatz. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Friedrich Nietzsche, abgesehen davon, dass er ein brillanter Stilist war, hat ja nicht mehr philosophische Abhandlungen geschrieben, sondern Fragmente, Sentenzen, eigentlich sowas wie lange Aphorismen, die er begründet hat. Womit hatte das zu tun? Das hatte mit vielerlei physiologischen Dingen zu tun, mit seinen unerträglichen Kopfschmerzen. Er war aber einer der Ersten, der eine bestimmte Schreibmaschine benutzt hat. Und dann ist er also in den hohen Bergen herumgewandert, wo es ihm relativ am besten ging. Und da konnte er sich immer nur kurz konzentrieren zum Schreiben. Und er sagt dann, dieses Schreiben ist so anstrengend, das war so eine Schreibmaschine, wo die Tastatur noch als Kugel organisiert war, ja? So, wo man von allen Seiten so tippte. Und das war für eine kurze Zeit möglich nur, und er hat dies aber perfekt beherrscht, und er sagte dann, die Werkzeuge schreiben an den Gedanken mit. Das ist eigentlich die beste Formulierung. Die Werkzeuge schreiben an den Gedanken mit. Oder die Werkzeuge schreiben an den Ideen mit, Sie können es übersetzen, wie immer Sie wollen. Oder zeichnen an den Ideen mit oder zeichnen an den Bildern mit. Die Werkzeuge zeichnen an den Bildern mit. Das wäre die Übersetzung, wenn es denn um Bilder geht. Und das muss man reflektieren und beobachten. Das würde ich von Künstlern schon erwarten. Also nicht jetzt das Maschinenbauen, also nicht die harte Rybczynski-Auffassung, sondern die wirkliche Fähigkeit, doch diese Dinge zu beobachten. Die Herren sind heute etwas retardierend gegenüber den Damen mit dem Aufstehen. Entschuldigung, es war eine Klammerbemerkung, die ich mir erlaube, weil dieses verspätete Reinkommen ja auch eine bestimmte Auffälligkeit dann hat, für mich wenigstens. Sind weitere Fragen?
Der das benutzt, der hat ja kaum Möglichkeiten, da was zu ändern. Also wenn man jetzt
dieses Werkzeug beherrschen wollte, in dem Sinne, dass man selber da eingreifen kann, dann müsste man ja auf die Programmierebene gehen.
Ja, klar.
Das ist ja wiederum komplex, den sich anzueignen, wiederum
Lebens. Ja. Jetzt passen Sie auf, das ist sehr, sehr interessant, was Sie sagen, weil früher war es ja so, dass die Künstler ihre eigenen Pigmente produziert haben, ihre eigenen Bindemittel. Ja? Also das heißt, diese ganzen Werkkenntnisse des Malens, jetzt in dem Fall, hatten die noch im Griff, wenn sie so wollen. Und irgendwann ist das natürlich auch serialisiert worden, industriell oder manufakturell produziert worden, sodass man das vorbezieht. So dass die Künstler jetzt nicht mehr, die eignen sich dann bestimmte Materialkenntnisse an, aber reaktiv. Zum Beispiel ist das Malen mit Acryl eine ziemlich riskante Angelegenheit, wenn man nicht weiß, was wirklich die Zusammensetzung ist. Die Bilder halten nicht wahnsinnig lange. Hat eine ganze Generation von Künstlern in den 70er Jahren, die also euphorisch mit Acryl malten, dann später feststellen müssen. Gut, dieses Problem existiert nun auch eben in anderen Bereichen, wie Sie sagten. Was heißt das? Wenn wir alle und der Künstler auch im Besonderen die Mittel, mit denen er etwas tut, nicht mehr selber herstellen oder einschätzen kann. Jetzt hat sich aber die, jetzt gibt es was Zweites im Zusammenhang mit der Kunst, nämlich, und das beißt sich, dass man sagte, Kunst kann man nicht lernen, Kunst kann man nicht lehren. Ja, entweder man ist inspiriert oder nicht. Was man lernen kann an Kunsthochschulen sind eben die Fertigkeiten, wenn man denn begabt ist, künstlerisch, das muss jeder selber mitbringen oder auch nicht, man muss ja nicht unbedingt nur Kunst machen an Kunsthochschulen, dann lernt man die Fertigkeiten. Und deshalb, und da wird diese Frage natürlich brisant, ja, was unsere Existenzberechtigung ist. Und da schildert einfach die Einschätzung, Sie wissen das auf der simpelsten Ebene, aber ich will mich da eigentlich nicht großartig verlieren, aber das ist natürlich zu beobachten, wenn Studierende großartige Arbeiten machen, dann ist plötzlich die Kunsthochschule irrsinnig gut. Ja. Ich habe mit großer Anstrengung, vielleicht haben Sie das, weiß gar nicht, mitbekommen im Senat, dass ich sagte, jetzt wird endlich diese Liste nicht mehr verlesen von diesen Preisen, die wir kriegen, sondern ich halte das nicht mehr aus. Ja. Es geht mir sowas von auf die Nerven. Denn klarerweise, wenn man die Preise auflistet, ist das plötzlich ist das ein Spiegel der Qualität unserer Ausbildung. Ja, wieso eigentlich? Entschuldigen Sie, ich verstehe das nicht. Denn Sie wissen, wenn die Arbeiten scheitern und die Studenten schlecht sind, dann ist nicht die Schule schuld, dann sind die Studenten schuld. Sie sind einfach zu blöd oder zu unbegabt oder was auch immer. Und das ist so simpel, dieses Strickmuster ist so simpel. Ja? Ich kann mich jetzt erinnern, dass genau die, ich nenne jetzt keine Namen, aber es fällt mir relativ schwer, diejenigen der Kolleginnen und Kollegen von Film, Fernsehen, die jetzt durch die Lande ziehen und sagen, Weingartner, 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 waren diejenigen, die diesen Film eigentlich verhindern wollten in der Entstehung. Und nachher, jetzt kommen sie, schleimen sie alle dieser Erfolgsschmierspur hinterher und plötzlich ist es das eigene. Jetzt abgesehen vom persönlichen Anteil, den ich hier nicht erwähne, ist das Syndrom ausgesprochen interessant. Was heißt das denn für eine Institution? Und für mich hat das etwas zu tun mit dem, was Sie sagten, nämlich, ich denke schon, man müsste einen Anspruch, wo denn sonst könnte noch ein solcher grundlegender Anspruch überhaupt erhoben werden? Da muss man eben programmieren. Tatsächlich bleibt einem dann nichts anderes übrig. Übrigens hat das auch, ja, es gibt bei Künstlern so die Figur der, zum Beispiel bei Gary Hill, einem Videokünstler, der ursprünglich, der aber auch jetzt ins in Computerbereich oder Programmierung oder Automatisierungsprozesse übergreift. Das ist ein Bricoleur, ja, wie das bei Claude Lévi-Strauss beschrieben ist, das Konzept der Bricolage, des Zusammenfügens, der Improvisation, des Laien, ja. Also der halt selber Dinge entwickelt. Das muss ja nicht immer auf digitaler Hochtechnologieebene sein, sondern dass man die Dinge selber macht, die man braucht, um sie dann wirklich so haben zu können, wie man will. Das gibt auch eben Low-Tech. Das wäre zum Beispiel auch so eine Frage. Gibt es eine Low-Tech-Ebene, die man benutzen kann, oder meint man immer, man müsse die High-Tech-Ebene beherrschen und verändern, bevor man etwas produzieren kann? Aber das sind in sich die relevanten Fragestellungen. Ja? Und ich meine schon, wenn ein Künstler und auch ein Gestalter darf nicht einfach Photoshop benutzen, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn er merkt, dass das etwas ist, was ihm nicht taugt, und eigentlich taugt es nicht wirklich, dann muss man halt tatsächlich vielleicht diese Anstrengung unternehmen, auf dieser Ebene tiefer zu kommen. Ja?
Würden Sie nicht, dass es immer noch gibt, so diese Auseinandersetzung, wie Sie schon erwähnt haben, zwischen Michelangelo und Leonardo da Vinci, dass so Programmierung und selber diese Werkzeuge zu produzieren, das ist zu viel Schmutz, das ist zu viel Staub. Und wir bleiben bei reinen Gedanken und deswegen, das gibt es auch, ich glaube, in Medienkunst ganz klare Disposition zwischen den Künstlern, die nur diese konzeptuelle Richtung immer noch gehen und dann haben keine Lust, sich mit dieser schmutzigen Programmierung.
Ja, möglich. Aber da muss man eben schauen, wie man, also entweder man ist dann die Firma, das Unternehmen seiner selbst, oder man kooperiert mit anderen. Ich glaube zum Beispiel, dass einer der Schlüssel zu diesem großen Erfolg von Nobotic Research ist die Kooperation. Dass das drei Leute sind, die ein unterschiedliches Profil haben. Ja? Da kommt also einer aus der Performance-Kunst, der Videoaktivist ist, es kommt eine aus der visuellen Gestaltung, also Grafik und so weiter, und es kommt einer aus dem Ingenieurwissen und der Musik, der dann auch wirklich hacken und programmieren kann. Das heißt, daran merkt man, wenn man sagt, das ist in einer Person nicht mehr vertretbar. Ja, das kann man nicht mehr erwarten, verlangen, davon ausgehen, die Dinge sind so komplex. Aber Nobotic Research zeigt, und es geht mir jetzt nicht darum, die Werke hier irgendwie hochzustilisieren. Das ist nur ein Beispiel. Es ist ein Beispiel. Man könnte auch David Gabriel nennen oder so Leute, die bei uns jetzt arbeiten, der von der Philosophie her durch eine Fragestellung jetzt wirklich ins Programmieren reingeht. Ich finde das beachtlich übrigens, wollte ich Ihnen das auch sagen. Ja, das ist ja jemand, der vor 3 oder 4 Jahren keine Ahnung hatte von diesen Dingen und der über die Fragestellung seiner Poesiemaschinen als Dissertationsthema und natürlich seine aber auch nur kurze Zusammenarbeit mit Ulrike Gabriel Einblick genommen hat in Programmieren und dann jetzt anhand dieser Fragestellungen selber anfängt zu programmieren. Und der verdient ja seit 2 Jahren sein Geld mit hochqualifizierten Programmierarbeiten. Und klar, das kann man auch nutzen für Hacking, wenn man will. Und der ist in wenigen Jahren zu einem großen Kenner dieser Materie geworden, einfach durch eine eigene Fragestellung, ohne dass er Informatik studiert hätte oder angewandte Informatik oder Mathematik, ist er mittlerweile eine Koryphäe auf dem Gebiet. Sicher eine besondere Begabung, könnte ich mir mal vorstellen, aber das heißt, wenn die Fragestellung, das war ja das, was Sie auch, wenn die Fragestellung wirklich so ist, dass man es verstehen muss, dann muss man diese Schritte tun. Ich meine nicht, man muss sie in jedem Fall tun, also einfach so, im Sinne des Ideals, dass man das beherrscht. Jetzt gibt es so viele Fragen, Sie waren zuerst.
Also ich finde auch, und das Wort Research ein ganz gutes Beispiel ist, und vor allem auch eine ganz arrivierte und ehrliche Form, Kunst darzustellen. Es gibt ja auch in Gegenden irgendwie andere Künstler, zum Beispiel Markus Römer, die Kunst auf höchster technischer Ebene präsentieren und das Ganze als ihr eigenes schaffen und kreieren und programmieren darstellen, was dann immer wieder nicht stimmt. Ja, sondern die haben eben auch Kooperationen mit anderen, wo auch so eine gewisse technische Ebene irgendwie da sein muss und auch ein gewisses Verständnis. Und da wäre es halt viel ehrlicher auch zu sagen, dann ist eine Kooperation eingegangen, als letztendlich den eigenen Namen unter die Sache zu setzen.
Ja, klein wenig muss ich Herrn Huemer in Schutz nehmen. Zwar stimmt das, dass der Name Huemer immer ganz groß steht, aber wenn Sie die Prospekte oder Informationsdinge anschauen, sehen Sie schon, das steht programmiert durch Sven Mann. Nur viel kleiner. Ich könnte Ihnen aber Beispiele nennen, wo das also nicht bei Huemer, sondern bei anderen, wo das dann überhaupt nicht steht. Also das Problem bleibt ja, nicht, natürlich bleibt das. Wo ist der Name des Künstlers groß und was hat er alles für Hilfen, die dann überhaupt noch erwähnt werden oder nicht erwähnt werden? Der Film ist ja nun das Einzige, was das wirklich nennt im Abspann. Und im Übrigen ist es so, also ich sage nur, das kann so avanciert sein, das ist nicht eine Koketterie, weil man sagt, er kann sich's leisten. Nochmal Jean-Luc Godard hat mit seinem vorletzten Film, Éloge pour l'amour hieß es, glaube ich, oder Éloge de l'amour, wie auch immer, da taucht ja sein Name nicht mehr auf als Regisseur. Und dann sagt er, das ist alles so zusammengesetzt, auch wenn ich die ganzen Texte, die sind ja alle irgendwo transformiert, das sind ja alles Zitate wie in der Musik und so, die führt er dann alle auf, soweit sie ihm zugänglich sind, aber sagt, sein Name spielt keine Rolle mehr, weil das gar nicht mehr darum geht. Ja, das sind viele Stimmen, die sich da zusammenfügen. Also ich finde ja, also man muss ja auch lernen, hier eben weiterzukommen und diese Kooperationen in der Kunst zu beobachten. Das Kunstsystem ist ja ganz merkwürdig noch eine Heroisierung des individuellen Namens, noch nicht mal des Individuums individuellen Namens. Es gibt Künstlergruppen, es gibt Künstlerpaare, das ist alles auch sehr viel präsenter als früher, auch konzeptuelle Paare, Komar und Melamit und so weiter zum Beispiel, die als Duo auftreten. Oder Gruppen, die eben als Gruppen auftreten. Das nimmt zu, aber letztlich ist es noch immer so, dass das eigentlich, selbst wenn es ein Label ist, wie Bert Brecht war eine Firma eigentlich, hat im Übrigen das auch gesagt. Ja, ich bin nur das Aushängeschild einer Firma, die unglücklicherweise aus vielen Frauen bestand, die er gegeneinander ausspielte. Also das war die Produktionskosten und das Produktionsmittel. Aber ich bin eine Firma, das ist nicht nur bei mir und so weiter. Es gibt schon immer wieder diese Ansätze, aber das ist natürlich noch unterentwickelt. Bei Nobotic Research ist es eben auch interessant übrigens, dass das die erste Gruppe ist, die eine Professur bekommen hat. Oder, weil das können Sie sich ja vorstellen, was das für administrative Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn nicht ein Individuum, sondern eine Künstlergruppe eine Professur erhält. Heißt das, sie darf dann jeden schicken, jederzeit, wie immer sie will? Mit wem macht man Verträge? Wer ist beihilfeberechtigt? Und all diese Geschichten. Also da geht es dann wirklich um mehr als nur einen symbolischen Aspekt. Oh, das tut mir leid, Frau Woropay, da muss ich mich entschuldigen und sagen, ich weiß nicht, ob man muss. Ich weiß auch nicht, ob man sagen soll, man muss. Es ist im ideologischen System der Kunst ein ideologisches System an der Stelle tatsächlich, dass können Sie mal die Tür zumachen, bitte, wenn draußen Lärm ist. Wenn das wirklich so ist, dass der Künstler daran gemessen wird, dass er im Unterschied zu allen anderen genau dieses machen muss, ja, dann ist das mehr ein Reflex auf dieses ursprüngliche Selbstsetzung des Künstlers als analoger Weltenerzeuger zu Gott, ja, dieses, ne, der Artifex Divinus. Das ist dieses Syndrom. Aber wenn man es von der Sache her betrachtet, dann muss das nicht so sein. Man muss nicht diese Rolle nehmen. Also ich weise darauf hin, dass das eine der hervorragendsten Leistungen der Pop-Art gewesen ist, diese Mediatisierung ins Zentrum zu stellen und nicht die Urheberpersönlichkeit, dass man dann doch wieder, also das würde heute nicht mehr in der Weise zu einer Idolisierung von Andy Warhol führen. Heute würde man sehr viel mehr sehen, dass das eine ganze Gruppierung ist, die mit ihm als Fokus selbstverständlich ins Zentrum gestellt, aber dass das doch ein ganzes Milieu ist. Eigentlich ist das ein Milieu, in dem die Dinge kreiert werden, und eine Wertschätzung solcher Milieus nimmt heute zu. Also ich wollte nur sagen, die Pop-Art ist ein Beispiel dafür gewesen, dass man das nicht mehr an der originären Schöpfung festmacht, sondern an einer anderen kulturellen Programmatik und Manifestation. Deshalb meine ich persönlich nicht, das war ja nicht meine Meinung, ich sagte nur als Antwort auf seine Frage, wenn sich heute ein solches Problem stellt, dann muss der Künstler halt in die Programmierung reingehen. Ich bin aber nicht der Meinung, man muss das in jedem Fall tun. Ich meine, man kann, es gibt andere Strategien der Verknüpfung, die allerdings an unserer Institution eine gewisse Randposition einnehmen, nach meiner Einschätzung. Aber das ist eine subjektive Einschätzung, dass diejenigen, die behaupten, dass es jetzt nur noch um die Verknüpfung und Variation des schon Bekannten geht, ja, dass diejenigen, die das vertreten, eigentlich gegenüber diesem fundamentalistischen Kunstgedanken eher am Rande stehen. Ja? Also dass es eine Minorität ist. Das hat nicht nur damit zu tun, dass diese Positionen leider aus anderen Gründen etwas ungeschickt präsentiert worden sind. Aber wenn die jetzt glaubwürdig vertreten werden, durch die Mediengestaltung zum Beispiel, die ja nun andere Aufgaben hat, dann ist das durchaus eine Position, die gestärkt werden kann. Es geht nicht darum, dogmatisch, auch in dieser Frage dogmatisch zu sein. Es wäre dogmatisch zu sagen, der Künstler muss in jedem Falle diese Figur erfüllen. Selbst des Homo Faber, des Werkzeug erzeugenden Menschen, die ja nur noch inkorporiert werden durch die Künstler, so wie eigentlich die Instanz des Individuellen nur noch inkorporiert wird durch die Künstler. Die dürfen Individuen sein, deshalb wollen ja alle Künstler sein. Auch Leute, die nicht kochen können oder Leute, die nicht Politik machen können, die aber über die Medien auch sowas behaupten, wie diese Rolle, Künstler zu sein. Das ist das Großartige, weil das ist stellvertretend fürs Individuum. Das macht uns ja Mut. Solange es Künstler gibt als Individuen, denkt man, man dürfe auch eins sein. Das ist ein Trugschluss. Aber es ist wirklich, sonst hat man ja das Gefühl, man sei ein Verwaltungsvorgang oder man ist ja ein statistisches Faktum. Zwar für sich selber eine Welt, aber im gesellschaftlichen Querschnitt ein statistisches Faktum neben 6 Milliarden anderer statistischen Einzelfakten auf der Welt. Nur die Künstler, nicht wahr? Die werden so stilisiert als diejenigen, die noch das Individuelle besetzen. Und wenn sie diese Ideologie propagieren, dann kommt man natürlich genau in diese Position des Zwangs. Aus meiner Sicht ist das aber nicht notwendig. Es gibt viele andere Strategien, die auch schon erarbeitet worden sind, wo Künstler hinter ihrem Werk zurücktreten. Ja, also die eine andere Strategie. Mir fällt nur ein, eines der wenigen letzten Interviews, die Bruce Nauman gegeben hat, war genau in der Richtung. Da kommen wir dann in 2 Wochen noch drauf. Also das sagt mehr oder weniger explizit gegen Beuys, mit dem er ja konfrontiert war, auch in Schaffhausen, sagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Gibt es so eine Bemerkung von Bruce Nauman, wo er sagt, es wäre sinnvoll, auch davon auszugehen, dass jeder Künstler auch nur ein Mensch ist. Also sagen wir, die ganz simple Umkehrung. Und damit wären wir an dem Punkt, wo zu begründen wäre, wieso in bestimmter Weise man Künstlern abverlangt, was anderen nicht mehr abverlangt wird. Zum Beispiel eben programmieren können oder die Welt in der ganzen Tiefe zu verstehen oder eine eigene Welt zu erzeugen, die beherrscht wird und alles Dinge, die man Individuen gar nicht mehr abverlangt. Gut, also das ist die Auseinandersetzung wirklich auf dieser Ebene. Auch in unserer Institution, das kann man an der Geschichte ablesen, in unserer Institution gibt es die beiden Pole. Also es gibt diesen Artifex Divinus, dieses Syndrom, der Künstler muss die Welt schaffen können und dazu muss er alle Mittel beherrschen. Er muss, wie Cézanne sagte, ich male im Experimentiersaal Gottes, oder er muss sein wie Hegel, der in seiner Logik im Vorwort schreibt, ich denke die Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Welt. Das ist so dieses Syndrom, dass, wenn man sagt, Künstler müssen programmieren können, Künstler müssen die Maschinen verstehen können, kann man sagen, das ist eine Überzeugung. Wenn man fragt, weshalb, wird man keine objektiven Antworten bekommen, sondern normativ geleitete, weil es einem bestimmten Künstlerbild entspricht, dass er das tun können muss. Und auf der anderen Seite der Künstler als und die Künstlerin als eine Instanz der Verknüpfung des schon Bestehenden, ja, der variablen Verknüpfung des Bestehenden mit der Verschiebung. Daraus entsteht natürlich auch Neues, das ist klar, es gibt keine identischen Wiederholungen, also sozusagen Strategen des Heterogenen in der Verknüpfung spielerischer Art. Wie soll man sagen, wenn man ein Spiel gut beherrscht, dann muss man ja nicht wissen, aus welchem Material und wieso welche Formen von Spielsteinen zustande gekommen sind, zum Beispiel. Ja? Sondern spielt man eben das Spiel. Das heißt, die Regeln des Spiels sind etwas anderes als die physikalische Konstruktion der Spielsteine. Vielleicht kann man es daran als Gedankenbild festmachen. Und unsere Hochschule hat sich da noch nicht richtig entschieden, und lässt sozusagen in der ganzen Vielfalt beides zu, was für die Studenten nicht unbedingt immer sehr klar ist und sehr förderlich, selbstverständlich. Gut, soweit zum jetzt, wie man die Überleitung schafft. Mindestens einen Punkt kann ich sagen, das wäre nämlich der zweite gewesen. Also der erste wäre die Matrix für die Kunsthochschulen, der zweite wäre eine Hintergrundfolie für das, was jetzt Conceptual und Minimal Art ist. Es ist nämlich verblüffend, dass sehr viele US-amerikanische Künstler in dieser Richtung vertreten sind. Ich hatte darauf hingewiesen, 70er Jahre, 20. Jahrhundert, vollkommen neue Ansätze, unbelastet durch die kulturellen Problemstellungen Europas. Und auffällig viele äußerst gebildete Künstler, die in diesen Bereichen, genau in diesen Bereichen tätig sind. Und insofern wäre das vielleicht auch eine andere Position in dem, was wir bis jetzt schon erzählt haben. in Bezug auf dieses Kunstsystem, also Künstler, die einfach sehr viel von Kunsttheorie verstehen, von Kunstgeschichte, von Institutionengeschichte, die aber ganz selbstverständlich bis eben inklusive Bruce Nauman davon ausgehen, dass der Künstler ein Spezialist ist, der für künstlerische Fragen zuständig ist, was aber nicht bedeuten muss, dass die Kunst selbstgenügsam sei. Das ist eben das Interessante. Die Inhalte, auf die Kunst sich bezieht, die sind nicht einfach nur Kunst, das ist nicht Kunst um der Kunst willen, aber der Künstler kann sich durchaus erstmal als Spezialist verstehen. Er ist nicht der Weltverbesserer, er ist nicht der Utopist, er ist nicht anstelle Gottes der Schöpfer, sondern ist jemand, der sich mit dem System beschäftigt. Und insofern hat das durchaus etwas mit der Exilgeschichte zu tun. Ich hatte hingewiesen, Bauhaus etc. etc. in die USA, und es hat auch etwas damit zu tun, dass im US-amerikanischen System, das ja sozusagen die Professionalität sehr viel stärker in den Mittelpunkt stellt, auch des allgemeinen Lebens und nicht nur des Berufslebens, dass dort eben zur Physiognomie des Künstlers gehört, dass er sich in diesen Dingen auskennt. Gut, das wäre vielleicht einfach so im Hintergrund nun zu wissen. Und deshalb ist es für mich kein Zufall, dass das letztlich dann auch Konzeptkunst heißt, auch im Hinblick eben auf dieses Concetto, auf diesen Kern des künstlerisch-gestalterischen Entwerfens, ganz im alten Sinne nochmal des 16. Jahrhunderts. Das Konzept, nämlich dasjenige, was der Idee des Künstlers am nächsten liegt. Denn wenn der Künstler ein Spezialist ist und auch sein darf, und man sich dann eben mit ihm beschäftigt als eine Instanz der Werkentwicklung, dann heißt das auch, dass die künstlerische Vermittlung nichts am Werk als Werk liegt, sondern an der Idee, die es inkorporiert. Das heißt, die Werke sind dann eigentlich immer nur minimale Objektivierung, minimale Vergegenständlichungen dieses Konzepts. Sie bemessen sich daran. Also es wäre sozusagen nicht barock ausufernd, dekorierend, verschönernd, sondern wie bei Bruce Nauman, glaube ich, ganz in Schaffhausen wunderbar zu fühlen, geradezu, dass die Dinge sind immer nur so weit realisiert, wie sie ganz präzise eine Idee verstofflichen müssen. Wir können Ideen ohne Verstofflichung nicht kommunizieren. Also selbst meine Ideen, die ich Ihnen vortrage, bedürfen der Übermittlung in ein physikalisch funktionierendes Medium, nämlich der Schallübertragung in der Luft. Wenn ich das nur denke für mich, abgesehen davon, dass ich diese Dinge eben nicht denken könnte, ohne zu sprechen, in der Art, wie ich sie dann im Sprechen denke, wäre das Ihnen gar nicht mitteilbar. Das heißt, auch jede ursprüngliche Idee bedarf einer Realisierung, und die minimalstmögliche Realisierung, das wäre das, was zum Concetto gehört. Das wäre die eigentliche Kultur des Entwerfens. Das ist nochmal die Magie auch der Zeichnungen. Wenn Sie eine Gattung wollen, dann sind das die Zeichnungen, die hier das Kernstück abgeben. Und da gibt es ganz merkwürdige Allianzen eigentlich zwischen an Gegenwartskunstinteressierten und den wirklich verstaubtesten kunsthistorischen Positionen. Die treffen sich nämlich beide nur ausschließlich im Kult der Zeichnung. Das ist das Interessante. Da kann man sich plötzlich unterhalten über Dinge, die dann in der weiteren Umsetzung der Werkrealisierung überhaupt nicht gehen. Ich kann mich erinnern, verschiedene Gespräche gehabt zu haben bei Zeichnungsausstellung von Bruce Nauman. Bruce Nauman, der ja ein unglaublich guter Zeichner ist und der tausende von Entwürfen gemacht hat in der Zeichnung, die alle schon skulpturale Qualitäten haben. Also wenn man das darauf reduziert, wäre das dieses Konzeptuelle, was gleichzeitig das Minimale bedeutet. Gut, nun will ich Ihnen endlich auch weitere Bilder zeigen. Hier Robert Mangold, dazu hatten wir ja nichts gesagt. Hintergrund meiner Erörterung war ja zu sagen, die Minimal Art ist ein Konstruktivismus ohne Sozialutopie, der aber gleichzeitig nicht einfach selbstreferenziell ist, ja, selbstreferenziell im semiotischen Sinne. Denn die Bilder funktionieren ja physisch hier. Das ist ja noch eins aus Schaffhausen, dazu hat man nichts gesagt, Sie erkennen den Fußboden, dieses Doppel-X. Sie sehen ein Doppel-X aus zwei Farben, das heißt das eine als Kreuzung, also X als Kreuzung im grünen Bild, und die beiden Bildteile, die so verschieden sind, bilden auch nochmal ein X. Deshalb heißt das Ganze auch Two-Color-X within X von 1982 ursprünglich. Also Robert Mangold erarbeitet eine neue, könnte man sagen, Zwischendimension zwischen dem Bild, der Bildform und dem Bildträger und dem Bildhintergrund. Das heißt, die Wand, auf der die Bilder sind, werden natürlich durch die Bilder zu einem Teil des Bildes gemacht. Der materialisierte Bildträger ist der Teil eines Wahrnehmungsbildes, das uns bestimmte Vorstellungen vermittelt. Und deshalb arbeitet er dann auch mit bestimmten Formen, auch früher schon in den 60er Jahren, die aussehen wie Bildausschnitte, ja? Hier also zwei Kreissegmente, die man sich ideell zum Gesamtkreis verbindend vorstellt, die dann gleichzeitig auch zeigen, dass wir in der elementaren Situation von Figur und Grund nur Vorstellungsbilder entwickeln können und auch Wahrnehmungsbilder. Ich mache jetzt keine Unterscheidung zwischen Vorstellung und Wahrnehmung. Also Figur und Grund. Etwas ist auf einem Hintergrund. Man kann die Figur sehen, Kraft dessen, dass es einen Hintergrund gibt, und gleichzeitig kann man diesen Hintergrund mit der Figur zusammen nicht sehen. Sie können das leicht trainieren, ja, so leicht ist es nicht wegen der Schatten, die da fallen, aber man kann sich bessere Situationen vorstellen, wo Sie Kippfiguren machen können. Sie sehen etwas als Vordergrund, also wie wenn Sie mit großer Anstrengung hier sagen würden, da geht es vielleicht ein bisschen besser, aber wenn Sie sagen würden, das Bild ist das Weiße und diese weiße Wand ist etwas ausgeschnitten und dahinter sehen Sie etwas. Das wäre die Umkehrung von Figur und Grund. Und im Zusammenspiel mit Figur und Grund hat eben Mangold seine Bilder als Bildform entwickelt. Und interessanterweise nannte er die auch eben auch ABC-Structures, also elementare Strukturen. Gut, das wäre noch nur eine kurze Bemerkung gewesen zu Robert Mangold. Das heißt, die Einzelwerke sind in ihrer Formvollendetheit immer wie Bildteile, und die Wand, auf dem die Bilder sind, sind wie dieses Gesamtbild, in dem man bestimmte Elemente sieht. Auch Ausschneidungen und so weiter. Das heißt, es wird nicht im Bild etwas dargestellt, sondern das Bild wird identisch gesetzt mit der eigentlichen Bildform. Und das gibt eine andere Relation zwischen Bild, Bildelement und Bildumgebung. Sol Levitt. Ich zeige Ihnen, das war ja nun ein besonderer Punkt von Sol Levitt. Was ist denn das Originäre oder Originale? Nun will ich nachtragen, das Wort Concept Art oder Conceptual Art datiert aus dem Jahr 1961 und war die auch wieder Erfindung eines Kunsttheoretikers Henry Flint, der eigentlich auch programmatisch damit eine Kunstform ins Leben rufen wollte, wo Konzeptkunst eben so definiert wird, ich lese Ihnen das vor, aus diesem Aufsatz von 1961 von Henry Flint: Konzeptkunst ist zuallererst eine Kunst, deren Material aus Konzepten besteht, so wie das Material der Musik zum Beispiel die Töne sind. Also letzteres kann man ja nun auch etwas anders sehen, aber klar ist, das Material, also die Kunst dient nicht dazu, eine Idee zu verstofflichen, wo die Idee dann im Werk integriert ist oder enthalten ist, sondern man macht diesen Weg, Konzepte oder Ideen für Kunst zu haben, selber zum Material der Kunst. Also Anordnungen, Reihungen, Ausführungsqualitäten etc. und Ähnliches. Das Material dieser Kunst besteht aus Konzepten. Und es gab eine Zeitschrift für konzeptuelle Kunst, und in dieser Zeitschrift für konzeptuelle Kunst waren ja auch die Sätze über konzeptuelle Kunst von Sol Levitt publiziert worden, wo ich Ihnen Auszüge vorgelesen habe. Der wichtigste Satz vielleicht in diesem Konzept, das selber Sätze über konzeptuelle Kunst heißt, von Sol Levitt lautet: Ideen allein können Kunstwerke sein. Oder nur Ideen können Kunstwerke sein. Das ist natürlich polemisch zugespitzt, denn die Tatsache, dass etwas nur Idee ist, würde ja bedeuten, dass es eben gar keine Werkgestalt finden könnte. Und insofern, also Sol Levitt rekurriert dann immer wieder auf die Ideen, ja, und macht dann bestimmte Anordnungen. Und dieses ist eine Druckgrafik von Sol Levitt von 1981, und es gibt dann zahlreiche Zeichnungen. Es gibt auch Siebdrucke, die im Grunde den Bildwerken, die wir inszeniert sehen, zugrunde liegen. Also hier heißt es: Lines in Two Directions in Five Colors on Five Colors, 1981. Also fünf Farben auf fünf Farben und Zeichnungen, Linien in zwei Richtungen. Das ist die Anordnung. Und viele der Arbeiten von Solowit bezeichnen genau dieses. Er wählt ein Quadrat, er teilt es auf in bestimmte Teile, horizontale und vertikale Linien zum Beispiel, verschiedene Linienrichtungen, und dann werden Farben gewählt. Und dann kann das Ganze natürlich variiert werden. Also der Werktitel wäre wie die Materialität der Ausführung. Ja, und was ist jetzt die Idee, die dem zugrunde liegt? Meiner Meinung nach hat es sehr viel mit dieser alten Denkfigur des Ornaments zu tun, was ich Ihnen ja auch vorgetragen habe, nämlich die Verbindung des Konkreten mit dem Allgemeinen, des Begrenzten mit dem Unbegrenzten oder des Endlichen mit dem Unendlichen. Ornament heißt in der ganzen Tiefe nichts, was einfach Dekor wäre. Also die Vorstellung von Ornament als Einzelverzierung ist eigentlich sehr irreführend und sehr beengt. Es geht mir jetzt nicht um den Wortlaut, sondern um den Sachverhalt. Also diverse Kulturen, ob das islamische Architektur ist, ob das irische Buchmalereien sind im 8. 9. Jahrhundert, hatten die Vorstellung des Ornamentes als genau diese meditative Verbindung mit dem Unendlichen. Also die Menschen stellen sich etwas vor, was sie sich nicht vorzustellen oder was sie nicht zu denken vermögen. Die Instanz des Unendlichen. Das ist die Gedankenfigur des Ornaments im tiefsten Sinne. Und nun, deshalb ist klar, dass der ganze Diskurs der Moderne als Selbstreferenz oder nur als Utopie zu kurz greift. Das Interessante ist ja, dass wesentliche Exponenten der Moderne, der radikalen Moderne, eigentlich alle einen mythischen Grund haben. Sie erinnern sich auch, Solowit, einer der ersten Sätze dieser Sätze über konzeptuelle Kunst lautet, das ist etwas für Mystiker. Das sind die irrationalen Lösungen, die interessieren, nicht der rationale Standpunkt. Es geht um Intuitivität, es geht um Mystik. Also er stellt das in den Zusammenhang des Mystischen. Übrigens, die frühen, also auch parallel zu Robert Mangold zu sehen, die Bilder von Frank Stella, also nicht diese übrigens großartigen Skulpturen, die er heute macht, sondern die Bilder, das sind ja wirklich, der hat sie direkt in Relation zur Flechtbandornamentik der irischen Buchmalerei entwickelt, worüber er eine Dissertation geschrieben hat. Nur nebenbei gesagt, Frank Stella hat einen PhD in Kunstgeschichte geschrieben über die irische Buchmalerei des 9. Jahrhunderts. Das gäbe es in Europa nicht. Ja? Mit sowas könnte man nicht mehr Künstler werden bei uns. Oder heute geht es, aber im 20. Jahrhundert ging es nicht. Es ist ja auch schön, wenn man etwas vergangen sein lassen kann. Frank Stella. Was meinen Sie? Naja, weil sich diese Dinge doch verschieben. Also das Bild, nicht wahr, der École de Paris, und dass also ein Künstler möglichst ein Betroffenheitskultivist ist, der seinen eigenen Narzissmus ins Zentrum stellt, der ständig betrunken ist und sexuell und sozial asozial lebt und so. Also ich klischiere, aber diese rein Markierung des Außenseiters, das ist einfach vorbei. Das heißt, heute gerade in Reaktion auf die neuen Technologien ergeben sich Wege, wo die Künstler eben durch innovative Fragestellung gegenüber der gegebenen Lebenswelt ihre Fähigkeiten ins Spiel bringen und nicht mehr mit dieser romantischen Figur, dass sie Gegenwelten bauen, die dann irgendwie ihrer Fantasie entspringen. Wozu eben Bedingung ist, dass sie asozial sind, sonst könnten sie ja keine Gegenwelt entwickeln. Also ich glaube, die Zeiten sind eben zunehmend vorbei, und in den USA spielte das überhaupt keine Rolle, aus den bestimmten soziologischen, sozialen Gründen. Also wichtig ist mir jetzt, dort ist es klar, dort ist es konzeptuell benannt, aber es gilt auch für den Diskurs der Moderne. Den Diskurs der Moderne, wo man ja immer meinte, da geht es nur um formale, elementare Architekturen, Mondrian zum Beispiel. Aber gleichzeitig war ja Piet Mondrian ein bekennender Anthroposoph, früher Theosoph, mit einem großen Hang eben auch zum Mystik und zum Irrationalen. Und nun könnte man sagen, das einfach abspalten davon, das wäre aber falsch, denn sehr wohl spielen diese Gesichtspunkte der Unendlichkeit eine große Rolle in der Malerei von Piet Mondrian. Das heißt, die ganze formal interpretierte europäische Avantgarde der klassischen Moderne der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts folgende bis hin eben zu Albers und so weiter hat eine Unterströmung, hat ein Fundament im Okkultismus, im Mystizismus. Es ist ein großes Verdienst im Übrigen, die diese Dinge aufgearbeitet zu haben. Kunsttheoretisch hat das Markus Brüderlin gemacht, von dem jetzt hoffentlich dieses Buch seiner Dissertation erscheint, eben über dieses Ornament der Moderne. Er hat mal in den 80er Jahren einen sehr wichtigen Band in der Zeitschrift Kunstforum publiziert, die hieß Postmoderne Seele und Geometrie, wo er genau auf diese Zusammenhänge des Mystizismus und der Geometrie hinwies. Und mittlerweile hat er seine umfängliche Doktorarbeit abgeschlossen, die eben über diese Ornament, also Moderne als Ornament, in diesem Sinne, den ich Ihnen jetzt erzählt habe, nicht als Dekorum, sondern als diese Verbindung, diese transzendente Verbindungsfigur. Und es ist dann kein Zufall, dass solche bestimmten Bewegungen, für diejenigen, die es gesehen haben, Markus Brüderlin ist ja mittlerweile Kurator in der Fondation Baylor in Basel und hat diese Ausstellung jetzt gemacht von Monet bis zum digitalen Impressionismus. Letzteres ist kein besonders glücklicher Ausdruck, aber die digitale Rekonstruktion, Konstruktion des Impressionismusprogramms auch in diesen Subtext der Inhaltlichkeit, also magisch-hermetisch einreiht. Da spielen übrigens Bilder auch von Robert Ryman eine große Rolle in dieser Ausstellung. Also so hängen die Dinge ungefähr zusammen oder ziemlich genau sogar zusammen. Also die Denkfigur des Ornaments, das heißt die Idee, nur die Idee kann Kunst sein, dann meint Sollewitt natürlich nicht einfach sein Konzept, sondern er meint eine Idee, die eigentlich immer nur partiell verstofflicht werden kann. Diese Idee der Unendlichkeit, zum Beispiel der Serialität, der Musterung, der platonischen Körper, der Regelmäßigkeit und so weiter, das sind ja alles Dinge, die man nur denken kann. Alle Veranschaulichung ist nur eine Hilfe. Und im Grunde sind diese sehr ästhetischen Werke von Sollewitt sind eigentlich alles Veranschaulichungshilfen eines solchen Zusammenhangs. Und das, der gute Nebeneffekt für den Künstler ist, dass es hier auf Eigenhändigkeit nicht ankommt. Sollewitt hat ja hunderte von Werken realisiert, wo er keine Hand angelegt hat, weil es eben darauf nicht ankommt. Das ist auch das Konzeptuelle in der Ausführung. Das wirkt hier natürlich alles sehr mickrig, weil das sind schöne Bücher, ja. Das muss man sich als Reproduktion in Buchform vorstellen. Also das ist sehr, sehr schwierig, das zu reproduzieren. Also hier sieht man auch ganz einfache Anordnungen, die ein äußerst, äußerst wirksames Bild ergeben, selbstverständlich. Hier andere Anordnungsformen nach den strukturalen Linien. Also die Bögen und Linien, horizontale, vertikale spielen eine Rolle. Natürlich kann man auch Schrift einführen. Also alles Sollewitt, noch einmal hier Linien und Bögen, Kreisbögen, die in verschiedenster Form serialisiert werden. Das ist nicht eine... Natürlich, man kann nicht verschweigen, dass das die Zeit war, wo man an der Hochschule für Gestaltung in Ulm auch dachte, dass die frühen Computer es möglich machen, Kunst zu erzeugen, die weltweit gleich ist. Also das ist schon etwas, was einem einfällt, nämlich die Idee, dass dort nur die Formalisierung lesbar wird und nicht mehr die Werkgestalt. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ein wichtiger Gedanke. Ich bitte Sie, sich wirklich zu melden, wenn es unklar ist. Deshalb hieß das Ganze auch Weltkunst. Also Minimal Art, Conceptual Art ist Weltkunst in dem Sinne, dass es nicht auf eine bestimmte Inhaltlichkeit ankommt. Es gibt keine lokalen, regionalen, nationalen Mythen. Ja? Es ist nicht Fußball, ja? Sondern es wäre Fußball als Regelsystem, wo man das Regelsystem weltweit als identisches beobachtet. Deshalb können das ja auch alle spielen. Und dann wäre es nur die Ästhetik des Spiels als solches, nicht das Füllen mit den nationalen Identifikationen und so weiter. Das war die Hoffnung der Conceptual und der Minimal Art. Weltkunst, Formalisierung, und man hat das aufgegriffen in Ulm, der Hochschule für Gestaltung in Ulm, in Frühformen, die wurde ja 1968 geschlossen, aber es gibt dort Auffassungen, dass es jetzt möglich sei, dass der Computer eben Dinge tut, die endlich identische Werke dem Publikum auf der ganzen Welt liefern. Also, und das ist nicht die Vorstellung, das ist nicht Konsum oder Verkauf und so. War aber die Negation des Unikats als eine Abweichung. Natürlich steckt darin ein Platonismus, ja, nochmal die reinen Formen, die weltweit verständlichen Formen. das nicht die Wirklichkeit. Ja? Man könnte übrigens, ich habe das leider keine Zeit gehabt, aber wenn man dann bei Sol Levit zu den dreidimensionalen, Sie haben es gesehen in Schaffhausen, ja, die dreidimensionalen Gebilde, die zunächst als Vierecke auf dem Boden liegen, dann werden Würfel, also in der 1, 2, 3, in der Serialität nach oben in verschiedenen Dimensionen. Sie merken dort, aber das, die Kritik ist auch schon geführt worden, ganz beckmesserisch, wenn Sie die Werkgestalt anschauen, dieser Würfel bei Sol Levit, ja, also wo sind welche Kanten aneinander geschweißt? Die müssten ja aus einem Guss sein. Damit das wirklich konzeptuell eine Idee wäre, müsste das hingeworfen sein. Also das müsste aus einem riesigen Block ausgeschnitten sein in den Zwischenräumen, ohne dass es Schweißnähte gibt, Verleimungen oder überhaupt also einzelne Kantenrohre, die an die anderen stoßen. Denn dort, wo das der Fall ist, ist das etwas anderes als das ideale Konzept. Das ist ähnlich wie bei Donald Judd. Gehören jetzt die Rostspuren der Nähte zum Werk dazu oder ist das nur die schmähliche, schmerzliche Rache der Wirklichkeit, die sowieso ausgeschlossen wird aus der Idealität der Kunst bei den Stahlwürfeln? Also das sind so die Fragen, die haben damit zu tun. Und die Konzeptkunst und Minimal Art wurde wirklich benutzt für diese Vision, dass man jetzt eine Formalisierung erreichen kann, die jedem dasselbe Material zur Verfügung stellt. Das war übrigens dann auch auf der Seite derjenigen, die das nutzen, hat man behauptet, jetzt ist Computerkunst die nächste Kunst, denn die erlaubt auch allen Machern dieselben Formalisierungen. Und der Trick meiner Meinung nach ist der in dem Argument, natürlich ist das etwas Neues, weil vorher es kein Medium so universaler Formalisierung gab. Aber jetzt dadurch zu sagen, dass der Computer eine Formalisierungsarchitektur ist, zu behaupten, dass die Werke für alle gleich zur Verfügung gestellt werden können, darin der Fortschritt der Kunst besteht, das ist natürlich eine Erschleichung. Denn die hängt davon ab, dass man sagt, diese Kunst ist wirklich diejenige, in der universal anschaulich wird, was identisch ist auf der Welt. Und das ist ja eine besondere Ideologie, das ist nichts, was sich von alleine versteht. Also, das ist auch aus Büchern von Sol Levit, das sind nicht Zeichnungen, sondern das sind auch schon Ausführungen von Werken, die kann man nun als, wenn Sie so wollen, Serigraphie realisieren oder eben als eine Gestaltung der Wände, nicht? Wo dann die Ausführenden ebenfalls genannt werden, diejenigen, die das Konzept von Sol Levit wirklich an die Wand gebracht haben. Vielleicht noch einmal so viel zu Sol Levit und seinen Sätzen über die konzeptuelle Kunst. Und nun Robert Morris, der ja nun einen langen Entwicklungsweg hat, das wäre in sich schön als Betrachtung. Robert Morris, der macht ja heute oder hat vor ein paar Jahren ganz barock anmutende Bilder gemacht, die sehr apokalyptisch waren. Ich kann mich erinnern an irgendeiner der Documenta, vor 10 Jahren war es wohl, oder noch länger, nein, es war noch länger, es war in den 80er Jahren, vor 15 Jahren, also die, bei 10, 9, irgendwie 8 oder 9, hat er vollkommen andere Bilder ausgestellt in Kassel. Bilder, die sehr kontrovers aufgefasst wurden, also richtige apokalyptische Visionen, ja, mit unglaublich überladen, also mit Bilderrahmen, in denen reliefartig, fast wie in Alien, Totenköpfe und Skelettteile und alles Mögliche als Bilderrahmen gegossen waren, so etwas ganz anderes. Das wäre interessant zu sehen, dass es also einzelne Exponenten gibt, die selber diese Primary Structures, also diese banalen, aber auch universalen, primären Strukturen verlassen haben zugunsten spezifischer Inhalte. Also wie Robert Morris. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein Renegat, der fällt seiner Idee in den Rücken oder fällt davon ab. Wie auch immer man das bewerten soll. Damals jedenfalls in den 60er Jahren hat Robert Morris hier ebenfalls konzeptuelle Überlegungen angestellt. Hier sind wir allerdings wieder bei Sol Levit. Also hier, das sieht man leider auf dem... Doch, hier sieht man es. Das war das Problem, was ich meinte hier. Diese. Das wäre die Unterscheidung zum ideellen Anschauungsmodell des perfekten Würfels. Natürlich der Würfel, der aus einzelnen Rohren und so weiter gefertigt ist. Also, das ist jetzt Robert Morris, wo man sieht, ein Kennzeichen der Minimal Art, was ich Ihnen auch schon dargelegt habe, nämlich, was immer man dem als Bedeutung zuschreibt, als Nuancierung, Affekt, Emotion, Erkenntnis, man landet immer wieder beim Arrangement der primären Elemente, aus denen das Kunstwerk besteht. Das war ja auch die Idee des Konstruktivismus im formalen Sinne, dass man immer wieder die Aussagen des Kunstwerks vergleicht und kontrolliert an der Tatsache, dass sie aus Elementen gebildet sind, die man auch in der Tat wahrnehmen und nachvollziehen kann. Das ist eine Raumeinrichtung, die Robert Morris gemacht hat in der Sammlung des Grafen Banza di Biumo. Das war ein großer Förderer und Sammler dieser Minimalkunst. Er hat in Varese ein Haus mit diesen Installationen. Also man sieht hier sehr schön, was die Idee des Plastischen eigentlich ist. Ich glaube, es hat eben wirklich damit zu tun, dass man hier merkt, man kann alles Mögliche damit verbinden, wenn man räumlich sich bewegen kann, und landet immer wieder bei allen Aussagen, die man tätigt, eben bei der konkreten Elementarität oder Materialität der Elemente. Das wäre eben das Kennzeichen von Minimal Art, dass man immer wieder auf diesen minimalen Zusammenhang zurückkommen kann. Die unmittelbare physische Erfahrung der Elemente steht im Vordergrund, und insofern hat der Betrachter die Möglichkeit, zwischen seiner Wahrnehmung und seinen Vorstellungsbildern zu unterscheiden. Das ist etwas ganz Großartiges, denn man merkt, die Zuschreibungen, die man durch die eigene Imagination macht, verbinden sich mit gewissen Schemata, aber die Wahrnehmung ist eben ein anderer Prozess. Man lernt daran auch, dass Vorstellen eben nicht so etwas ist wie Wahrnehmen ohne Präsenz des Objektes, des Wahrnehmungsbildes. Also Vorstellung ist eben eine andere Welt. Also hier die Elementarität, die alles in sich gefügte Objekte sind, das ist das, was dann Donald Judd spezifische Objekte nannte, also Dinge, die zwischen der zweiten und der dritten Dimension sich bewegen. Wie auch bei Carl André, wo es um Volumen, Masse, Schwerkraft geht, ausgelegt. Jetzt, das Interessante ist nicht nur, dass man darauf herumgehen kann und dass man die Anordnung sieht einer solchen Installation, sondern dass für Carl André ganz wichtig ist, er gibt jeweils auch die Höhe an der Skulptur in seinen Werkangaben. Und das heißt nun, man könnte auch sagen, das ist in den Boden versenkt. Ja? Das ist 2 Meter tief, 3 Meter tief. Man sieht nur die Oberfläche. Also diese ganze Auseinandersetzung skulptural mit dem, was der Sockel ist oder der Unterbau oder das Volumen, das ist außerordentlich wichtig. Eben Volumen, Masse, Schwerkraft, ein Weg, der begangen werden kann, ein Platz, der markiert wird, ein Ort, der so seine Präsenz einnimmt. Auch die kann man sich virtuell ja in die Tiefe vorstellen, nahezu beliebig. Also auch dieses sehr wörtlich genommene Problem des Sichtbaren und des Unsichtbaren und des Verhältnisses dazu. Oder dann auch in der wirklich taktilen Ebene der Materialität, die Physikalität der Elemente, auch wieder der Minimal-Aspekt. Man kommt immer wieder zu dem zurück, egal was man sich sonst für Geschichten dazu erzählen möchte oder erzählen mag. Gut, jetzt eines der, das ist ein Haus, das Donald Judd erworben und umgestaltet hat in New York, an der Spring Street, das Haus 101 von Donald Judd, 1968 gekauft und dann über die Jahrzehnte ausgebaut und als eine Art Museum für sich selbst genutzt. Es gäbe hier, aber ich stelle das zurück, weil ich auch nicht recht weiß, wie man das verständlich darstellen kann. Ich könnte sehr lange darüber reden. Gehe mal kurz eins zurück. Nämlich, das ist das, was die Maschine hier nie bietet, aber vielleicht bis hier. Wenn man sagt, das ist eine Materialisierung, die sehr nahe am Konzept liegt und es ist Minimal Art, das wird gezeigt, was gezeigt wird. Ja? Das Kunstwerk besteht aus dem, woraus das Kunstwerk besteht. Dann merken Sie an diesen Formulierungen, dass sie natürlich tautologisch sind. Und nun gab es in den 60er Jahren auch einen Konzeptkünstler, der sehr bekannt geworden ist, nämlich Joseph Kosuth oder Kosuth, K-O-S-U-T-H, Josef Kosuth, K-O-S-U-T-H. Und der ist bekannt geworden als junger Mensch, 24-Jähriger, durch eine umfängliche Abhandlung, die er geschrieben hat unter dem Titel Kunst nach der Philosophie. Und das ist einer der Texte, der für die Konzeptkunst außerordentlich bedeutsam war. Und der ist insofern originell, als er hier, oder teilweise originell wenigstens, als er hier die Hierarchie umkehrt, die Hegel in die Kunsttheorie eingeführt hat. Hegel hat nämlich gesagt, die Kunst hat dort ihr Ende. Und übrigens, wenn vom Ende der Kunst die Rede ist, ja, dann meint man immer die Grenze der Kunst und nicht das zeitliche Ende der Kunst. Der Topos Ende der Kunst ist von Hegel in die Kunsttheorie eingeführt worden und er meint genau nicht das zeitliche Ende der Kunst im Sinne davon, jetzt hört die Kunst auf oder man macht keine Kunst mehr, sondern es ist eine sachliche Grenze gemeint, nämlich was kann die Kunst nicht mehr leisten? Hegel war der Überzeugung, die Kunst ist nicht in der Lage, theoretische Konstrukte zu denken, denn sie braucht Veranschaulichung. Kunst ohne Veranschaulichung ist nicht mehr Kunst. Deshalb steht die Reflexion der Konzepte, der Ideen, der Gedanken, der Begriffe nur der Philosophie zu. Deshalb löst die Philosophie die Kunst ab, an deren Ende, da wo sie nämlich Reflexionen erzeugt, die in nur den reflexiven Prozess übergehen. Daran schließt Theodor Adorno an in seiner ästhetischen Theorie, wo ich eine längere Passage habe, die ich Ihnen dann halt zur individuellen Lektüre aufgeben möchte oder antragen möchte, wenn Sie so wollen. Seite, das wäre gut, wenn man die Seitenzahlen mitkopiert hätte, na gut, egal. Die ästhetische Theorie von Adorno liest man sowieso übers Begriffsregister. Und dort lesen Sie, schlagen Sie mal nach über die Rätselhaftigkeit oder die Logizität des Kunstwerks. Die Rätselhaftigkeit des Kunstwerks. Daran schließt Adorno an, der eine ganz andere, sehr, sehr komplexe und komplizierte Argumentation entwickelt, nämlich wieso die Kunstwerke weder begrifflich sind, noch urteilen können und trotzdem logisch sind. Ja, das ist so. Wieso können Kunstwerke also logizitätsähnliche Aussagen machen, obwohl sie doch nicht begrifflich sind und nicht urteilen können? Wieso kommt ihre immanente Logizität dem diskursiven Denken entgegen und enttäuscht dennoch permanent die Kriterien und Ansprüche des diskursiven Denkens? Also das ist das große Geheimnis des Kunstwerks und das landet bei Adorno natürlich in der Rätselhaftigkeit. Das Kunstwerk ist die Realisierung des Denkens des Versöhnlichen in einer Welt, die Versöhnung nicht mehr kennt. Das heißt, nur Kraft der Autonomie ist das Kunstwerk in der Lage, etwas über die Realität auszusagen. Es hat eine logische Struktur, aber nicht diejenige des diskursiven Denkens und so weiter. Also das, ich stelle das hier in den Raum. Das müsste man in einem Seminar, die man aber hier an der Kunsthochschule für Medien leider nie durchführen kann, müsste man das schon nur diese 4-5 Seiten Zentralpassage über die Logizität des Kunstwerks, kann man ein Semester nachdenken drüber. Was ist denn gemeint? Die Identität ist nicht identisch. Wieso ist das Kunstwerk logisch? Wieso ist das Kunstwerk eigentlich fast sprachlich zu formulieren, aber eben doch nicht ganz? Wieso entspringt und entspricht es dem Denken, aber nicht so, dass es diskursiv eingelöst werden könnte? Das Kunstwerk muss sperrig sein, aber nicht so, dass es außerhalb der Welt liegt. Das heißt, es ist eine eigene Sphäre und es stellt sich eigene Probleme. Das heißt, dadurch kommen spezifische Erkenntnisse zustande, die sich wiederum auf die Kunst beziehen. Es gibt keine direkte Übermittlung zur Realität und gerade dieses, dass sich das Kunstwerk dem Realen entzieht, ist für Adorno die Kraft des Kunstwerks, die es möglich macht, etwas über die Realität auszusagen. Wenn man das ernst nimmt, dann müsste man wahrscheinlich die aktuelle Documenta schließen. Also die Auffassung ist, man könne als Künstler oder müsse direkt etwas über politische Realität sagen können. Und das sei Kunst. Ich will mich auf diese Ebene jetzt nicht einlassen. Schauen Sie sich das in der Richtung an, wenn Sie in Kassel sind. Adorno, es heißt ja auch nicht, dass Adorno allgemein Recht hat, aber seine Auffassung ist eben die, nur diese Insistenz des Kunstwerks, die sich dieser Verwertung des Kapitalismus und der Welt entzieht, macht das Kunstwerk so stark, dass es etwas im Modus des Unversöhnlichen und der Nicht-Identität über die Welt aussagt. Insofern wäre für Adorno der Gesichtspunkt der Nicht-Identität der entscheidende. Nun, Josef Kossuth hat eine ganz andere Strategie verfolgt. Also im Anschluss an Hegel hat er nämlich behauptet, deshalb heißt ja dieser Traktat von 1969 Kunst nach der Philosophie, hat nämlich behauptet, dass es ein Ende der Philosophie gibt, wo die Kunst ihre Entfaltung erst beginnt. Im Wesentlichen ist das aber erkauft, das sagt Kossuth auch richtig, in dieser sehr klugen Abhandlung, die man an verschiedenen Orten nachgedruckt, mindestens in Auszügen lesen kann, weil sie ein Künstlermanifest ist oder als solches gilt. Im Anschluss an Duchamp reflektiert er das, wo er sagt, die Philosophie und die Ästhetik ist vollkommen unerheblich für die Kunst, begrifflich. Und er sagt, die Kunstwerke sind allerdings nur analytische Propositionen, das heißt eben im Sinne dieser Tautologien. Die Kunst ist, was die Kunst zeigt. Was in der Kunst zu sehen ist, ist das, was das Kunstwerk ausmacht und so weiter. Das heißt, die entscheidende, deshalb nachphilosophische Betrachtungsweise, die eigene Sphäre der Kunst ist nichts anderes als die Selbstdifferenzierung der Aussagen der Kunst, des Kunstdiskurses und des Kunstsystems. Und das ist leider erkauft mit Tautologien, nämlich mit Verdopplungen der Gestalt, dass man eben sagt, ja, jedes Kunstwerk ist ein Kommentar zum Kunstdiskurs, der in den Kunstwerken inkorporiert ist. Aber das bedeutet eben, dass man nicht sagen kann, was Kunst ist, außer dass Kunst sich zu sich selbst verhält. Originalzitat Kossuth, 1969, um es zu wiederholen, Kunst hat mit Logik und Mathematik gemeinsam, dass sie eine Tautologie ist. Das heißt, der Kunstgedanke oder das Werk und Kunst sind eines und dasselbe und lassen sich als Kunst begreifen, ohne dass man zur Verifikation den Kunstzusammenhang verlassen müsste. Das heißt, dieses sich bewegen im Kunstzusammenhang macht die Werke tautologisch, macht aber auch, dass die Konzeptkunst eben die letzte Formulierung der Kunst ist, da wo sich das selber differenziert. Das würde Adorno ablehnen und übrigens auch natürlich sehr viele andere Künstler, zum Beispiel Bruce Nauman, selbstverständlich, will auch mit Konzeptkunst deswegen nichts zu tun haben, weil er ein anderes Konzept verfolgt. Ich lege hier einen Teil raus, den ich dann bei Bruce Nauman integrieren werde, nämlich wie kann man Aussagen machen aus der Kunst, was ist der Erkenntnischarakter der Kunst, der nicht tautologisch ist? Ja, wie kann man diesem Problem der Tautologien entgehen? Wie kann Kunst erkenntnisbildend sein und wofür und worauf richten sich diese Erkenntnisse? Nun könnte man, ja bitte. Kossuth.
Er hat auch selber Werke realisiert, die in zahlreichen Sammlungen sind. Übrigens in den letzten Jahren auch, also ich kann Ihnen das jetzt nicht alles aufzählen, aber er hat auch,
er bewegt sich in diesen Bereichen. Bekannt geworden ist er parallel dann zu diesem Text von 1969, Kunst nach der Philosophie. Übrigens wurde der auf Deutsch publiziert in einem Band Art and Language, das war auch eine Künstlergruppe, mit denen er auch gearbeitet hat. Aber Sie finden das, es gibt eine zweibändige Sammlung von Harrison und anderen, die zu dieser Gruppe Art and Language gehören, über Künstlermanifeste des 20. Jahrhunderts. Das wäre so ein erster Zugang. Kossuth hat ja auch Werke realisiert in dieser Zeit, die sehr anschaulich diese Tautologien vor Augen führten. Ich habe es auch schon erwähnt, zum Beispiel Chair, dann war das eine dreiteilige Arbeit. Das eine ist das Wort aus dem Lexikon, Stuhl, Doppelpunkt, groß an die Wand. Das zweite ist eine Fotografie des Stuhls und das dritte ist der Stuhl selbst. Ja? Das wäre so minimalistische Anschaulichkeit eigentlich schon fast als Vermittlung der tautologischen und differenziellen Leistungen der Kunst. Also das würde man heute fast als bedeutisch oder sehr didaktisch empfinden. Nun hat er dann zahlreiche andere Arbeiten gemacht, die noch in eine andere Richtung gehen. Zum Beispiel hat er sich mit Freud dann auseinandergesetzt, hat dann auch Texte von Freud genommen, mit denen er bestimmte Konzepte realisiert hat. Es ging da um die Traumdeutung. Aber der springende Punkt ist in der Kunsttheorie 1969, dass eines der Theoriehauptwerke der Konzeptkunst ist von Josef Kossuth, eben die Behauptung, die Kunst ist eine analytische Proposition. Und da rekurriert er auch auf Kant, Und bei Kant ist es ja so, das muss ich Ihnen auch, oder will ich Ihnen auch erklären, was ja eine Vorlesung auch für Grundstudium, was ist eine analytische Proposition? Immanuel Kant unterscheidet Ende des 18. Jahrhunderts in seinen theoretischen Schriften, zum Beispiel die Kritik der reinen Vernunft, sagt, wie kommen Erkenntnisse zustande? Wofür braucht es empirische Grundlagen? Das heißt, wo haben wir sensuell einen Zugang zur Realität und wo macht das Denken die Aussage? Und dann baut er eine sehr komplexe Theorie auf dieses Zusammenspiels und er sagt ja, wir haben einigermaßen nur gefilterten Zugang, das heißt, wir konstruieren unsere Aussagen über die Welt, es gibt keinen direkten Zugriff auf die Dinge. Uns sind nicht die Wesen gegeben, sondern nur die Erscheinungen. Und jetzt sagt er, aber es gibt doch ganz bestimmte Erkenntnisse, die a priori sind, das heißt, die jeder Erfahrung vorausliegen, die man in der Erfahrung eigentlich nicht überprüfen kann. Und da kommt er dann im Zusammenspiel der analytischen und der synthetischen Urteile, kommt er auf die Mathematik. Weil die Tatsache, dass 2 plus 3 gleich 5 ist, das können Sie der Empirie nicht entnehmen. Sie können es noch nicht mal an der Empirie wirklich überprüfen, denn wenn Sie jetzt 2 Dinge nehmen und 3 und dann einfach abzählen, dann zählen Sie ja nicht Zahlen ab, sondern Dinge. Das heißt, Sie bilden eine Gruppe von empirischen Dingen, das ist aber nicht unbedingt das, was die Mathematik aussagt. Gut, jetzt ist das Problem folgendes. Kant sagt, es gibt aller Erfahrung vorausliegende Erkenntnisse, und da gibt es einen Unterschied zwischen analytisch a priorischen und synthetisch a priorischen Urteilen. A priori heißt eben jeder Erfahrung vorausliegend. Jetzt synthetische Urteile sind ja solche, wenn man sagt a posteriorisch, ist das ja klar. Synthetische Urteile a posteriorisch ist alles, was man aus der Erfahrung kennt. Das heißt Dinge, die nicht in den Begriffen vorliegen, sondern die aus Erfahrung zustande kommen. Zum Beispiel ist ich gebe Ihnen gleich Beispiele, dann wird es ganz klar. Was ist ein synthetisches Urteil a priori? Ist zum Beispiel die Beobachtung, dass wenn es regnet, dass dann die Straße nass wird. Das ist ein synthetisches Urteil a posteriori, denn mit der Zeit weiß ich natürlich, dass wenn es regnet, dass nass wird, aber ich könnte nicht das a priori erschließen. Wie denn? Es ist ein Erfahrungsurteil, das heißt, es kommt aus Beobachtung zustande. Es regnet, die Straße wird nass, das ist eine synthetische, es ist etwas Neues, was sich bildet. Ich habe keinen Begriff von Natur, in dem ohne die sinnliche Wirkung dieses akzeptiert werden könnte. Sondern ich brauche ein Erfahrungsurteil dafür. Das ist das Synthetische a posteriori. Jetzt, was ist ein analytisches Urteil? Ein analytisches Urteil ist zum Beispiel, der Kreis ist rund. Das ist das typische Beispiel eines analytischen Urteils, denn Sie können ja nicht sagen, der Kreis ist nicht rund. Also gut, sagen kann man ja alles erstmal. Sagen können Sie es schon, aber es macht wenig Sinn. Also das heißt, es stellen sich da immer Fallen, aber trotzdem bleiben wir mal dabei. Das analytische Urteil ist, der Kreis ist rund, weil zum Begriff des Kreises die Rundheit konstitutiv dazugehört. Es gibt keine nicht runden Kreise. Deshalb gehört zum Begriff des Kreises diese Qualität des Runden schon dazu. Und das ist eine analytische Eigenschaft des Kreises. Wenn Sie Kreis sagen, meinen Sie rund. Und wenn Sie sagen, der Kreis ist rund, dann ist das eine analytische Proposition. Das hat mit Erfahrung nichts zu tun. Jetzt können Sie natürlich sagen, und das wäre auch die Kritik an der Konzeptkunst, wenn ich jetzt einen Schritt vorgreifen darf, entschuldigen Sie, nur weil das sehr, sehr deutlich wird. Die hauptsächliche Kritik, die man führen muss an der Konzeptkunst, ist zu sagen, jawohl, wir lassen erstmal als Künstler solche Aussagen zu, wie der Schmerz ist grün oder es gibt nicht runde Kreise. Das sind Setzungen, das sind Behauptungen. Wenn man das akzeptiert, sagt man, also nicht, dass jetzt grüner Schmerz gemalt wird, wir sind nicht mehr bei den Expressionisten, ja, sondern als konzeptkunsttheoretische Fragestellung, kann man solche Dinge erstmal zulassen? Welche Instanz verbürgt einen, dass das unsinnige Aussagen seien? Wer sagt eigentlich, es seien unsinnige Aussagen? Denken Sie an die Mystik. Ich komme dann bei Bruce Nauman nämlich nochmal drauf zurück in 2 Wochen. Wieso beschäftigt denn die Mystik so viele Künstler? Ja, weil halt die Fragen, die rational und wissenschaftlich zu beantworten sind, halt sehr eng gesetzt sind. Es gibt ja diese berühmte Paraphrase von Ludwig Wittgenstein, die werde ich Ihnen auch noch genauer vorlesen, dass er sagt, ja, irgendwann entdeckt man, dass die Wissenschaften halt überhaupt keine Fragen des Lebens beantworten. Und dann merkt man, wenn man nach dem Leben fragt, dass diese Wissenschaften und auch die Philosophie im Übrigen überhaupt keine Fragen mehr formulieren kann, weil diese Fragen das Leben gar nicht berühren. Und dann sagt er, und eben dies ist die Antwort. Ja, eben dies ist die Antwort. Das heißt, dafür gibt es keine Theorie, keine Philosophie, keine Wissenschaft. Aber man könnte das durchaus akzeptieren. Sagen wir, in einem nicht homonymen Universum kann man Aussagen zulassen wie, es gibt nicht runde Kreise, der Schmerz ist grün, etc. Das wären aber entschieden keine analytische Propositionen. Nun meint ja Kossuth, die Kunst sei nur eine analytische Proposition. Das heißt, sie beschäftigt sich immer mit der Selbstdifferenzierung ihrer kategorialen, immanenten Begrifflichkeit. Deshalb verlässt die Kunst das Kunstsystem nicht. Das war die Aussage 1969, Kunst nach der Philosophie. Und das ist natürlich außerordentlich angreifbar, da unbefriedigend. Das heißt, wenn man fragt, wo bildet denn die Kunst Synthesen, was macht sie synthetisch, das heißt, was setzt sie aus Erfahrung zusammen? Und bei Kant gibt es ja dann diese Fragestellung, gibt es synthetische Urteile a priori? Das heißt, gibt es synthetische Urteile, also die nicht auf dem begrifflichen Inhalt von etwas beruhen, die dennoch aller Erfahrung vorausliegen? Und nicht ihr nachfolgen, das ist ja trivial, dass man, alles ist synthetisch, was man nur aus der Erfahrung kennt, aber Kant fragt, gibt es synthetische Urteile a priori, die aller Erfahrung vorausliegen und trotzdem im Grunde auf etwas Nicht-Analytisches angewiesen sind, und dann kommt er eben zur Mathematik. Und das lassen wir dann auch dabei bewenden, diese Erwähnung. Das Wichtige ist nur, also synthetische Urteile werden solche, die dann erfahrungsorientiert sind, wohingegen analytische Propositionen nichts anderes sind als Aufdeckung der immanenten, bereits im Begriff mit definierten Begrifflichkeit. Können Sie mir folgen? Also sonst müssten Sie fragen. Das hat nämlich etwas ganz Seltsames mit der Sprache zu tun. Sie können in unserer Sprachstruktur, das ist bei den Chinesen zum Beispiel anders, aber in unseren indogermanischen Sprachen haben sie Subjekt-Prädikat-Struktur. Das heißt, sie haben ein Etwas und über dieses Etwas wird ausgesagt. Nun ist es unmöglich, eigentlich unmöglich, über dieses Etwas etwas auszusagen, was von der Nicht-Existenz dieses Etwas ausgeht. Das ist genau das Problem der Sprachstruktur. Und dieses, was ich jetzt sage, hat natürlich sehr viel damit zu tun, in anderen Kulturen, wo andere Sprachen sind, wo nur so Zustände, also wo so Zustände von Tätigkeiten fließen zwischen Gegenständen und Tun und es auch die richtige Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft nicht gibt, ist das auch tatsächlich eine andere Art von Denken, die sich dazwischen bewegt. Sehr viel mehr in diesem synthetischen Bereich der Metaphorisierungen. Aber bei uns Prädikationen, und natürlich Kossuth sagt, wenn Kunst nur noch etwas aussagt über die Subjektstelle Kunst, dann heißt das umgekehrt, dass natürlich die Kunst sich selber erzeugt, insofern über die Kunst geredet wird. Und so funktioniert sie tatsächlich auch. Alles, was als Kunst gilt in unserer Gesellschaft, ist Kunst. Das ist der Triumph der Konzeptkunst. Und gleichzeitig ist es eine unerträglich triviale Aussage, und wir müssen alle Wege suchen, die führen zu einer inhaltlich gehaltvollen Aussage von Kunst, ohne dass man das jetzt nur auf dieses Formproblem abwälzen kann. Und da wird eben die ästhetische Theorie von Adorno zunehmend wichtig. Die ist im Moment etwas in den Hintergrund getreten. Es ist nicht so die Zeit für derartige Überlegungen. Aber das wird wieder kommen. Das ist von höchstrangiger Wichtigkeit. Das ist die einzige ästhetische Theorie, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben worden ist, die, oder sagen wir nach 1960, nach den Hauptwerken von Ernst Bloch, die vorher publiziert wurden, die also wirklich einen Weg versucht zu erörtern, im Hinblick auf die Funktionen der Kunst, die eben nicht systemtheoretisch erledigt werden. Das ist nicht dieser einfache Schematismus, dass man sagt, wie Luhmann, die Funktion der Kunst ist ihre Funktionslosigkeit in der Gesellschaft. Großartig. Und Luhmann meint ja noch, die Kunst selektioniere zwischen schön und hässlich. Da irrt er sich allerdings gewaltig. Ich habe ihm das auch mal erörtert, aber er wollte ja nicht mehr hinhören. Er war ja schon todkrank. Das wusste ich allerdings nicht. Also er wurde ja in Brasilien von etwas gestochen, was dann Jahre nachher nach sich den Tod nach sich zieht. Das ist eine unheilbare Krankheit. Ich habe das Tierchen, das da so bösartig sticht, vergessen. Auf jeden Fall war Herr Luhmann an solchen empirischen Fragestellungen nicht interessiert. Ich fragte ihn, meinen Sie allen Ernstes, Sie können die Kunst heute beschreiben durch den Gegensatz zwischen schön und hässlich? Das ist doch vollkommen absurd. Ja? Aber er braucht diesen Schematismus und man landet dann beim Schematismus. Also Luhmann ist ein interessanter Kopf, aber für die Kunsttheorie taugt er nichts. Das muss man leider so sagen, denn die Kunst hat eben das an sich, dass sie sich nicht generalisieren lässt. Das muss man auch gegen Herrn Kossuth sagen. Das ist auch gegen Herrn Kossuth gesagt worden. Aber die große inhaltliche Fragestellung bleibt also, wie kommt Kunst zu etwas Neuem? Auf welcher Basis denn? Und für wen? Wir werden diese Frage dann nochmal aufgreifen. Aber erstmal, also Konzeptkunst wäre, Minimal Art, wenn es nur um diese Vermittlung der Kunsthaftigkeit der Kunst geht, unzureichend. Man hat das damals versucht aufzufangen durch eine entwickelte Moderne, die eben sagte, wir kommunizieren die identischen Formen weltweit als identische. Das heißt, die Weltkunst der Formalisierungen, das ist das, was gemeint war, das war doch nochmal so etwas wie eine kleine Utopie, wenn Sie so wollen, nämlich die Utopie der universalen Kommunizierbarkeit von Denkformen. Das ist der entscheidende inhaltliche Gesichtspunkt. Das wäre so etwas wie ein neuer symbolischer Geist der Weltgesellschaft, ja? Universale Kommunizierbarkeit von Denkformen. Das wäre auch eine Utopie, man hat das nicht als Utopie verstanden, sondern für selbstverständlich genommen. Aber es war nicht mehr diese Utopie, die mit diesen Formen die Wirklichkeit umgestaltet. Ja? Es war nicht mehr, dass man sagt, die Welt muss geometrisch rein sein, weg mit diesem Dekor. Das Dekor ist eben die Unendlichkeit, auf die wir uns beziehen, nicht die Verzierung. Wir bekämpfen nicht die Massenkultur, wir wollen nicht die Welt umkrempeln, das hat man alles nicht mehr gesagt, aber es bleibt eben die Auffassung universaler Kommunizierbarkeit. Und dagegen richteten sich ja die ganzen nachfolgenden Strömungen seit den 80er Jahren. Dagegen richtete sich das sozialplastische Konzept von Joseph Beuys, was natürlich sehr viel mit Rudolf Steiner und der europäischen Mystik zu tun hatte. Dagegen richtet sich Yannis Kounellis mit seinem Rekurs auf die griechische Mythologie. Es richtet sich die ganze Arte Povera dagegen mit ihrem Rekurs auf sehr viele italienische Regionalmythen etc. etc. Also die Reaktion war spezifische Inhaltlichkeit durch regionale Symboliken. Nun will ich Ihnen, vielleicht ist das, man müsste das mal überprüfen, ob es das noch gibt. Also Donald Judd, wissen Sie, wie man den schreibt?
Donald ist klar. Donald Judd, 1994 gestorben, einer der auch hochkarätiger Kunstkritiker, viel publiziert, Künstler, Architekt, Bildhauer, weitere Texte geschrieben, ein sehr strenger Geist in Bezug auf die Formalisierungen. Und er hat dieses hier sich eingerichtet in New York. Man muss mal überprüfen, ob es das gibt und wie es zugänglich ist. Auf jeden Fall ist es fast schon ein, das sind jetzt leider sehr schlechte Dias, das muss ich gestehen, es ist wie eine Manifestation, ein Tempel nochmal der modernen Kultur, wenn Sie so wollen. Also das ist sein Wohnhaus mit hier einem Art Reinhardt an der Wand und dann sehen Sie hier die Tonet-Stühle, das war so ein Ursprung der Ende des 19. Jahrhunderts, des Wiener Kunstgewerbes, in der Umsetzung zur Industrieproduktion und der handwerklichen Reform. Das wird ja heute noch produziert, dann ein selbst entworfener Tisch und so weiter. Also im Grunde jedes Detail in diesem Haus ganz bewusst eingerichtet. Und das Schöne daran ist, dass man nicht nur die Objekte von Donald Judd sieht, sondern auch eine bestimmte Umgebung. Natürlich hier in der Einheit, also was er selber macht, sind ja auch Fertigungen, sind ja technologische Vorfertigungen. Donald Judd macht ja nichts selber, sondern er lässt machen, er lässt produzieren, was auch richtig ist, insofern seine
Objekte ja nun auch industriell produziert werden können. Da braucht es keine Handwerklichkeit, darauf bezieht er sich. Aber dann sieht man das alte Stehpult, man sieht den Stuhl von Alvar Aalto, also einem biomorphen, organischen Entwurf, auch einer radikalen Moderne. Dann kommt man ins zweite Geschoss. Entschuldigung, das war das Arthur Reinhardt, das erste, Alvar Aalto das zweite, das war das dritte Obergeschoss, wo man auch den Klassiker sieht von Rietveld, dem Gerrit-Rietveld-Stuhl, also auch eine Ikone des 20. Jahrhunderts, dann so in leichten Art Deco-Anklängen, den Kerzenleuchter, dann ein Frank Stella an der Wand. Das sind jetzt diese Bilder von Frank Stella, die sich auf die Flechtbandornamentik der irischen Malerei beziehen. Natürlich nicht illustrativ, sondern eben transformiert in eine vollkommen eigene, übrigens außerordentlich originelle Fragestellung, denn Mangold und Stella waren diejenigen, die, die Bildform und das Bildelement zu einer neuen Identität führten. Also nicht Elemente auf einem viereckigen Bild, sondern das Bild selber ausgeschnitten als Element, wenn Sie so wollen, seiner selbst. Und dann natürlich auch Donald Schatz gibt es natürlich auch hier in Hülle und Fülle. Und dann oben sehen Sie auch Dan Flavin und Donald Judd, John Chamberlain, die Skulptur an der Wand. Gut, das ist, aber man müsste mal überprüfen, ob es das noch gibt. Das ist aber ein sehr eindrückliches Moment. Und es gibt noch etwas, also eigentlich eine, wenn Sie wollen, eine Ikone der Minimal Art. Und das, wenn Sie da mal hin, ich war noch nie dort, leider in Texas, gibt es einen Ort Marfa, M-A-R-F-A. Und das, dort hat Donald Judd ein riesiges ehemaliges, eine alte Munitionsfabrik gekauft, die leer war. Das ist ein riesiges Gelände mit Hangaren, Werkstätten etc. etc. Das wurde durch die Stiftung Ginetti Foundation gekauft, mit sehr viel Geld auch von Donald Judd drin. 1974 hat er das gekauft und richtet sich, das hat etwas ganz Seltsames. Deshalb wollte ich ja gerne mal dorthin und schauen, wie das wirkt, wenn man dort ist. Das ist etwas ganz Seltsames, weil man den Eindruck hat, das Programm ist so etwas wie das, was jetzt in der Welt nicht funktioniert hat. Denn Donald Judd hatte gesehen, dass die Kunst sich in eine andere Richtung entwickelt und dass der Kunstgeschmack der Eliten sich verflüchtigt. Er war natürlich schwer getroffen durch die Postmoderne, die behauptet hat, jetzt lassen wir doch diesen ganzen Blödsinn der universalen Formen weg und machen, was wir wollen, wie wir wollen, mit vielen Bildchen und wieder Dekorationen und so. Das hat ihn schwer getroffen. Die Postmoderne war ja gerade dann im Beginn in den 70er Jahren, 80er Jahren und das, was die ganze Konzeptkunst weggemalt hat, wenn Sie so wollen, das war dann nicht mehr aktuell, da kamen die neuen Bilder der Wilden oder der neuen Wilder mit den neuen Bildern und all diese Geschichten, die Postmoderne in der Architektur, und dagegen hat er gekämpft und fand das auch, natürlich, dann kommt die Kulturkritik, Zerfall des Geschmacks, und dieses Marfa ist sowas wie die Insel, also die jetzt damals die ganze Welt hätte werden sollen, ja, die Utopie der Weltkommunikation zusammengezogen auf ein Mustergelände. Wenn Sie so wollen, wie eine Musterausstellung der großartigsten Werke der Minimal- und Konzeptkunst, aber auch Landart und anderer Kunstrichtungen. Donald Judd ist ja nicht dogmatisch, was das anbetrifft. Und dazu hat er eine Stiftung gegründet, Ginetti Foundation, mit viel Geld von ihm, aber auch von anderen. Und das ist ein abgesonderter Ort, also auch öffentlich nicht per se zugänglich. Ja, also da muss man schon nicht nur sich anmelden und nicht nur einen Pass deponieren, da muss man schon Empfehlungsschreiben haben und so. Das ist eigentlich öffentlich nur einmal im Jahr wird ein großes Essen gemacht für die Stifter, die das Geld geben, dass es am Leben erhalten wird. Das hat er ganz gut hingekriegt, Donald Judd, dass er an einem Tag dann den Geldgebern eine Aura mit auf den Weg gibt, die wieder 364 Tage anhält, ohne dass sie ständig vor Ort reinreden wollen. Gut, das einfach zum Zusammenhang. Ich zeige Ihnen hier, also das würde man schon gerne sehen, natürlich diese alte, einer der alten Teile, wo Donald Judd selber seine Werke inszeniert hat. Ein anderes Bild. Wir haben aber gesehen, dass Donald Judd sich ja nun mit der Serialität in bestimmter Weise beschäftigt. Das ist jetzt eine Version mit 6 Stahlwürfeln. Ich habe übrigens nachgeschaut, dieses Buch von Remy Zaugg heißt, wie ich sagte, die Liste der Unschuld.
zuerst gesagt, das heißt, die Liste von Munster, das kann ja nicht sein, weil das der Hegel-Titel ist. Über diese sechs Würfel hat René Zaug, der selber ein Minimum-Konzeptkünstler ist und übrigens auch an der Entwicklung von Museumsbauten beraten, teilnimmt und so weiter, ein Buch geschrieben, die List der Unschuld, über diese eine, ich glaube, es war diese, aber ich... Egal, eine solche Skulptur von Donald Judd, erschienen ist das im Verlag des Stedelijk Museums Amsterdam 1982. 340 Seiten ungefähr über diese Würfel von Donald Judd und was damit zu machen ist als Erörterung der Serialität und so weiter. Das haben wir ja gesehen. Das liegt mittlerweile woanders, im Nebenraum. Sieht man daran auch die Entwicklung, die in Schaffhausen dazu unternommen worden ist. Also ein Aspekt, um es nochmal kurz zu nennen, ist natürlich die Serialität des vorgefertigten Materials, wie bei Warhol. Der nimmt allerdings Objekte, die existieren. Donald Judd lässt herstellen nach eigenen Entwürfen. Das Zweite ist, wenn man Jasper Jones nimmt, diese ganze Frage, wie weit jetzt durch Handwerklichkeit schon vorgefertigtes Material in die Kunst transformiert wird. Das ist ein entsprechendes Werk von Jasper Jones, Bierdosen, die er hier gegossen hat und handbemalt. Das heißt, etwas, was es, das Umgekehrte zu Warhol, der einfach nimmt, was die Massenproduktion liefert, ist hier Jasper Jones handwerklich die Transformation des gegebenen Gegenstandes in die Skulptur. Und deshalb gibt er dem auch einen Sockel. Ja. Aber die Auseinandersetzung ist immer das Bildereignis und die Referenz. Ist das Bild ein Ereignis seiner selbst, nämlich Minimal und Conceptual Art, oder repräsentiert es etwas real Existierendes? Und das ist bei diesen frühen Bildern von Jasper Jones, hier nur schwarz-weiß wiedergegeben, über die Flaggen natürlich interessant. Die amerikanische Flagge, aber als Bild. Und sichtlich ist es das Bild und nicht die Repräsentanz, die hier eine Rolle spielt. Das ist dann natürlich, führt zu großen bildtheoretischen Fragestellungen, die durch René Magritte's Ikone dieser Problematik erörtert worden ist. Ceci n'est pas une pipe, das ist keine Pfeife, sondern das Bild einer Pfeife, müsste man dazu sagen. Deshalb ist es keine Pfeife. Das heißt, die Differenz zwischen Gegenstand und Bezeichnung des Gegenstandes und dann noch, was Magritte nicht so ins Zentrum stellt, die Anordnung des bildlichen Äquivalents, also das Bild eines Ausdrucks für ein Objekt. Und nicht das Objekt selbst, aber auch nicht der Ausdruck selbst. Das ist auch nicht der Ausdruck einer, eines Objekts Pfeife und auch nicht des Begriffs, sondern es ist ein Anschauungsbild, das das Zeichen für die, das visuelle Zeichen für die Pfeife nimmt. Diese Problematik verfolgt Remy Zaug in seinem Buch Anordnungen der Würfel. Ja, er hat gesagt, ist von oben oder von der Seite. Wo wird eine Fläche zu etwas Dreidimensionalem? Das ist mal eine ganz spezifische Fragestellung. Von vorne gesehen, Sie sehen dann auch die Verkürzung, die Verzerrung, das, was faktual der Betrachter macht, wenn er an diesen Würfeln entlang schreitet. Sieht er sie als Fläche, wo sieht er sie als dreidimensional, in welchen Verzerrungen und Gesichtspunkten? Ja, dann die Aufstellung natürlich, die eine große Rolle spielt in der Platzierung, ja. Also was ganz anders wirkt, wenn das in einem großen Saal steht, wie was wir gesehen haben von Marfa, von Donald Judd selber oder in einem kleinen Raum. Schaffhausen ist ja eher ein kleiner Raum gewesen, wo die an der Wand hängen, wo man vorbeischreitet, also wo man keine wirkliche Totale hat, entsprechend der Standort des Betrachters. Oder die Anordnung, das ist ja ziemlich raffiniert, von welchen Seiten sich Serien bilden lassen und um welche Elemente es sich handelt. Da sieht man auch eine bestimmte Verschiebung, je nach Reihe gibt es dann eben doch nur fünf von einer Reihe, je nachdem, wo man damit eins beginnt und auf welcher Linie, wenn man sagt, das ist eine progrediente Struktur. Also auch das spielt eine Rolle in der ganzen Genealogie. Dann kann man ja auch sagen, es macht eine Unterscheidung, ob diese sechs Würfel dann ideal eine solche Struktur wie oben erzeugen, imaginär, oder ob man sie so sieht, wie sie unten sind. Also das wäre alles im Zusammenhang des Anwesenden und des Abwesenden.
Ja, immer im Zusammenhang des Präsenten und des davon Ausgeschlossenen. Da steht auf dem Kopf. Also das ist das, womit sich Remy Zauge eben beschäftigt, mit der Frage auch der Abstände zum Beispiel. Ja, was, das ist natürlich auch sehr wesentlich. Das sind dann alles Dinge, das ist Minimal Art, wie sie eben von Donald Schott auch festgelegt wird. Wie sind die Abstände dazwischen? Und die Anordnung, das ist eine Variante jetzt eines anderen Werks von Donald Schott, jetzt vertikal angeordnet. Dann wollte ich Ihnen noch zeigen, etwas von Dan Flavin, also wo das auch mit fließendem Licht oder Farbe geht. Das ist ebenfalls Schaffhausen, früher wenigstens, diese Ecke, die gibt es nicht mehr. Also das ebenfalls in der spezifischen Eigenheit der Kunstwerksumsetzung etwas, was auf die bestimmten Elemente des Kunstwerks verweist. Ja, das haben wir auch ausführlichst gesehen, Robert Ryman, Bilder, die die Farbe Weiß wirklich in viele Farben Weiß verwandelt, also wo die vermeintlich identische Substanz von Weiß sich erweist, nicht nur als aspektual verschieden, sondern eigentlich als wesensverschieden, weil die Farbe sich mit der Textur verbindet, mit dem Pinselduktus und dann Nuancierungen von Weiß ganz unterschiedlich sind. Das heißt, Ryman wählt einen Bildgrund, mit dem er arbeitet, er wählt eine Konsistenz der Farbe, mit der er arbeitet, er wählt ein Format und er wählt auch die Aufhängevorrichtung, die zwischen Bild und Raum vermittelt und die die Bilder selber in einen Kontext aufgreifen lassen. Und zu guter Letzt, hier nicht Schaffhausen bezogen, ein Werk von Josef Kossuth aus dem Jahre 1981. Das ist eigentlich das Beste dieser Illustration einer Selbstreferenzialität der Kunst, in seinem Sinne einer analytischen Proposition, die aber sehr trickreich ist. Sie lesen eine Neonschrift. This object, sentence and work completes itself while what is read. Das heißt, dieses Objekt, dieser Satz, dieses Werk vervollständigt sich selbst oder vervollständigen sich selbst, während dem das es gelesen wird, oder genauer gesagt, während des Vollzugs dessen, was gelesen wird. Das heißt, man betrachtet ein Objekt an der Wand, das aber nichts anderes beschreibt als die eigene Tätigkeit, die man vollzieht, wenn man das liest. Und dann wird behauptet, während dieses Lesens vollendet sich dieses Werk. Ja, während man das sieht, vollendet sich das. Weshalb? Weil es im Kopf des Betrachters organisiert wird. Das ist für mich das, eigentlich das Werk, das am nächsten dem steht, was Konzeptkunst gemeint hat, was ich gefunden habe, nämlich eben die Idee selbst, die das Werk ist, oder das Konzept selbst als Material des Werks. Natürlich hat das eine Materialisierung als Neonschrift, aber das ist ja auch kein Zufall, die Neonschrift, das öffentliche Medium, das transitorische oder das periphere, das zeitliche, ja, anstellen, abstellen, also das ist dann wieder weg als Objekt. Und es zeigt, dass es die ganze Aussage dessen, was man im Gegenüber vom Werk zum Betrachter für Kunst hält, nun im Kopf des Betrachters inszeniert. Das heißt, es ist, Konzeptkunst ist eigentlich das, was der Betrachter im Kopf als Kunstäußerungen vollzieht. Und dann ist eben die Frage, funktioniert das analytisch als Proposition? Das heißt, jede Aussage über Kunst ist eben eine Aussage über Kunst und die kann nur im Kopf der Betrachter gemacht werden. Insofern wäre bei der Konzeptkunst wirklich die Strategie, diese Konzepte in den Kopf des Betrachters zu verlegen, wohingegen die Minimal Art, das ist eben keine Minimal Art, da geht es nicht um die Elemente, sondern da geht es um das, was gesagt wird. Also die, das ist eine Idee, die kann man dann übertragen auf, das heißt auch, weil what is read, was gelesen wird, das heißt, es geht über diese Aussage hinaus, auf alles Mögliche, was gesehen, gelesen werden kann. Ist das nicht immer so, wenn man ein Bild betrachtet, dass die Aussage des Bildes, also auch Tizian, die Impressionisten sowieso, also nur, dass man die nicht liest, sondern sieht, ja, also wenn man ein Bild sieht, dass sich die Aussage vollendet während des Sehens des Bildes, das heißt immer im Kopf des Betrachters. Und insofern wäre jede Materialisierung von Kunst immer auch konzeptuell auf diese Tätigkeit des Betrachters bezogen. Also Sie sehen, dass wir durchaus eine Reihe von sehr komplizierten Fragen gestreift haben. Das wäre eine Nachbereitung zu unserem Besuch der Hallen für neue Kunst in Schaffhausen. Sie sehen, dass dem doch noch mehr zugrunde liegt als das, was man dort erfährt vor Ort. Aber das sind auch genau zwei Ebenen, die sehr, sehr wichtig sind. Also die Ebene des im Umgang mit dem Werks, was ja sensuell ist, synthetisch. Oder wenn wir hier theoretisch betrachtend uns mit den analytischen Implikationen beschäftigen. Ich werde das in zwei Wochen aufnehmen, nochmals bei Bruce Nauman, nämlich die Frage, wie kann eine Kunst aussagekräftig und autonom als Kunst sein zugleich? Wie kann sie radikal auf dem Rätselcharakter der Kunst bestehen und gleichzeitig die Logizität der Kunst mit Adorno zu entfalten, die sich bezieht auf Denken, auf Gesellschaft, ohne dass sie in diesen Mustern der Gesellschaft, des Denkens, der Politik aufgeht? Also wie bewahrt Kunst ihre Widerständigkeit? Und gerade durch diese Widerständigkeit die Möglichkeit, etwas über das Reale auszusagen. Gut, jetzt ganz kurz noch die Mitteilungen, die angekündigten oder angedrohten. Das nächste Mal treffen Sie sich um 10:30 im Entree, im Foyer des Wallraf-Richarts-Museums hier in Köln beim Rathaus, der Neubau von Ungers. Dort wird Thomas Hensel durch die Ausstellung führen, Wettstreit der Künste von Dürer bis Daumier, mit einer Einleitung über die Geschichte des Kunstmuseums. Zweitens, diejenigen, die Arbeiten schreiben müssen für das Vordiplom, sind jetzt dringend gebeten bis zum, 4. Juli. Wir können aber auch den 3. machen, denn das ist ein Mittwoch, dann können Sie hier die Arbeiten abgeben. Das betrifft nur diejenigen, die wirklich ins Vordiplom hineingehen müssen, wie Frau Fellmer beispielsweise, die sich gerade windet, wenn sie das hört auf ihrem Stuhl. Ich bitte erst Endfassungen bis dann wirklich abzugeben, entweder mir direkt hier oder dann auch Thomas Hensel, dass wir da keine Zeit verlieren. Dann bitte ich Sie, ich habe diese Literaturliste gemacht, ich lege die aus, ich habe hier die Kopien gemacht, die vor allem Herr Keister wollte, der aber sich freundlich entschuldigt hat bei mir schriftlich, dass er heute nicht kommen kann. Über die Sätze von Lawrence Miner und Carl André, nochmal als Erinnerungsstütze. Die Literaturliste, darauf werde ich eingehen, das war zu Ihrer Information, das ging vor allem auch um die Geschichte der Kunstausbildungen. Und dann gibt es hier nochmal dieses Blatt, was man sich hier holen kann, mit den Daten der Designausbildungen. Ja? Ich glaube, das ist soweit klar. Auf die Literaturliste werden wir eingehen das nächste Mal. Und alles klar, dann wünsche ich eine schöne Woche. Arbeiten Sie gut, trotz oder wegen der Hitze. Ich blühe ja auf bei diesen Temperaturen, obwohl man es mir nicht ansieht. Aber es ist Gott sei Dank so. Für mich könnte das anhaltend so sein. Man kommt so in heitere, sehr leichte Arbeitszustände. Also ich, andere leiden halt, aber das gleicht sich nun wirklich aus in Köln. Ja. Also mein Teil hat es da eher schwerer, weil es ganz, ganz selten so ist, wie ich es gerne hätte. Eine schöne Woche Ihnen. Bis nächstes Mal mit Thomas Hensel. Wiedersehen.